Zelluloide wird präsentiert von Maxdome. Filme und Serien für jede Stimmung, wann und wo du willst. Einfach einen Monat kostenlos testen und selber entdecken.
Liebe Leute, herzlich willkommen beim Zelluloid-Podcast.
Ahoi.
Guten Abend, liebe Menschen.
Grüß Gott.
Ja, guten Abend.
Ein großes Ding.
Denn es ist gut gemacht, glaub mir.
Zelluloid-Podcast.
Nämlich den besten Podcast, den lässigsten Podcast. Mit dem attraktivsten Moderator, eine Audio-Onanie-Hilfe.
Denn es ist gut gemacht, glaub mir.
Zelluloid-Podcast.
Ahoi.
Das ist ein großes
Hallöchen, da sind wir wieder. Und direkt aus dem Schwanz.
Oh, Scheiße.
Das wird einer dieser Tage.
Nein, ich habe gesagt, direkt aus dem Tanzurlaub und musste so lachen, weil ich dran denken musste, weil der Tristan war in Island. Und hat da einen Tanzkurs besucht, einen dreiwöchigen Standard-Tanzkurs.
Und isländischer Standard-Tanz, muss man dazu sagen, was noch ein bisschen komplizierter ist als
genau,
der normale Standard.
Ist es nämlich, genau, die haben spezielle Regeln. Und es wird die ganze Nacht durchgetanzt, weil da bleibt es ja hell.
Und, richtig. Ja, also man weiß es halt überhaupt gar nicht. Ne? Man weiß überhaupt gar nicht, wie spät es ist. Es ist einfach schwierig zu sagen.
Carsten wiederum, der auch hier ist, hallo Carsten, ist ja,
hi.
Der typische Tanzschullehrer. Der ist der Typ, der aber nur so den Mittelstufe-Mädchen Tanzen beibringt. Und das macht er macht es eigentlich, was niemand weiß, ist, dass er es freiwillig macht.
Ja, also Mittelstufe kenne ich jetzt so nicht. Ich kenne halt noch so Oberstufe und so, aber ich war halt auch früher im Tanzverein und dort gab es dann immer so am Ende
gemacht,
des Schuljahres immer so einen Tanzvergleich, wo halt die besten Tänzer miteinander verglichen worden sind und ja, war immer sehr lustig.
Das ist mir zu altmodisch. Battle heißt
bist das. Du auch, Carsten, bist du auch in der Schule so oft gefragt worden, ob du tanzen kannst? Weil bei mir war das ganz oft so, dass Leute, wo ich rumstand, mich gefragt haben, kannst du tanzen? Und habe ich immer gesagt, ja. Und dann haben die gesagt, ja, dann tanz ab.
Ah, okay. Nee, ich wurde immer nur hergerufen, kennst du das Buch Der Weg war umsonst? Und dann habe ich gesagt, ja, und dann bin ich gegangen. Nee, aber das lag halt auch daran.
Ich kenne den Joke. Ich war immer an der anderen Seite dieses Jokes.
Ach so, das warst du, ja. Und sonst ist halt auch meine Kinderzeit war ich auch sehr, oder meine Pubertätzeit war ich auch sehr tanzgesteuert.
Ja, ich habe auch gehört. Hey, das war das erste Mal, glaube ich. Dass ich authentisch über einen Witz vom Carsten lachen musste. Übrigens, du übersteuerst ganz leicht,
ganz ehrlich.
Tristan, du übersteuerst immer ganz leicht. Du dich zerfranst so stimmenmäßig. Geh mal mit deinem Tanzbein ein bisschen weiter weg vom Mikro.
Okay. So ist besser?
So ist besser, perfekt. Bleib so. Und am besten, wenn du still bleibst, gehen wir auf Nummer 7. Nein, kleiner Scherz. Pass auf, Kinos. Ich war, und das ist ja ein bisschen ein wichtiges Thema. Erstmal mache ich jetzt mal hier live Box-Office-Zahlen. Office.
Die Filmwelt ist am Ende, wenn so ein guter Film, einfach schockierend.
Warte kurz. Box-Office-Mojo. Okay, was haben wir denn? Captain America Civil War, 404 Millionen. Deadpool 363, The Jungle Book 358, Zootopia 340, Batman vs. Superman 330. Damit sind wir übrigens auch schon bei Platz 6. Finding Dory 311, und der ist hier gerade erst angelaufen diese Woche. Letzte Woche. X-Men Apocalypse 151, Kung Fu Panda 3 143, Angry Birds Movie 105. Nummer 10, Ride Along 2, hier ist jetzt übrigens Krieg gerade, zu Bett bringen.
Ja, aber Moment, jetzt muss ich kurz einschreiten, Philipp. Jetzt liest du aber die Domestic Charts vor, oder? Nicht die Worldwide.
Stimmt, Domestic. Dann machen wir jetzt mal Worldwide. Oh, Entschuldigung, du hast recht. Wide Releases. Da ist,
Weil China ist
Warcraft auf Platz 30 sogar.
Nee, auf Platz 10.
Nee, Worldwide habe ich gerade. Wide Release.
2016 Worldwide.
Yearly Box Office Wide Release.
Ja, ich meine, wir müssen es ja nicht auf, wir müssen ja nicht genau ins Detail gehen, wie sehr ich die Wette verloren habe, aber ich gebe dir schon recht.
Moment mal, was hast du denn gewettet? Dass es unter die ersten drei kommt? Unter die oder ersten fünf?
Ja, ich glaube, egal ob es die ersten drei oder die ersten fünf, egal ob worldwide oder domestic oder nur in Deutschland, ich glaube, keiner dieser Fälle ist eingetreten.
Ja, nee, es ist auf Platz 10 mit 413.
Genau, und das sind nur 200 Millionen bis Platz 5.
Der ist 780, ich weiß nicht, was du in Mathe hattest, mein Freund, aber 413 bis 780 sind in meiner Welt 300 irgendwas 50.
Ja, gut, ja.
Also fast doppelt so viel müsst ihr noch einspielen. Und da kommen ja noch so kleine Filmchen wie Star Wars, Independence Day hat jetzt erst angefangen, diverse Star Trek kommt zum Beispiel. Es kommt
eine Menge noch. Ich sehe ein, es hat keinen Zweck,
und den Karten stark zu reden. Dieser Steven Spielberg, das hat generell nie einen Sinn. Steven Spielberg-Film kommt mit diesem Very Nice Giant, oder wie das heißt.
Big Fucking Gun.
Ja, ja, so in die Richtung.
Als Gamer und ist es doch immer die Big
Ich weiß, Gun ihr lacht hier. Da, aber erstens fand ich den Trailer ziemlich süß und zweitens sind so Kinderfilme, wo aber auch die Familie die Älteren angesprochen sind, wegen coolen Special Effects und Steven Spielberg, sind immer also, ganz große
Sausage Klasse. Party, oder?
Nee, ich meine diesen Very Big Giant, oder wie das heißt, oder Very so. Nice ja, Giant. Und ich möchte nur sagen, dass Zootopia auf Platz 2 ist. Und habt ihr den Trailer zu Sing gesehen, diesem Animationsfilm mit dieser Casting-Geschichte? Nee. Der ist richtig lustig. Also das Schwein alleine, wie das tanzt und lacht und singt, ist Krönung. Also wenn das nicht was zieht, da habe ich sogar Bock drauf auf den Film. Und worüber haben wir gewettet? Carsten, du weißt es noch. Ich bin übrigens schon immer auf der Suche nach dem... Ich habe so einen Film gesehen mit so Nonnen, die so eine Frau aufgenommen haben. Aber eins ist natürlich ganz klar, Carsten. Eins ist mit ganz Witter klar. Mit
Pol?
Nein, Le Innocence heißt der. Pol. Ein französischer Film, der in Polen spielt, in der Zeit des Zweiten Weltkriegs, wo eine in so einem Kloster. Du merkst schon, das ist genau dein
Ach, Ding. Das war dieses Schwarz-Weiß-Ding in 14:3, was?
Nein, das war nicht Schwarz-Weiß. Aber ganz klar ist, dass hier keine doppelte Geschwindigkeits-Jokes abspricht. Du musst dich als Wetteinsatz natürlich beim Filmgucken filmen. Das ist. Das
Ach
ist
so.
Meinetwegen über deine Schulter, wenn du Angst, wenn du nicht ins Bild willst, aber es muss bewiesen sein, dass du den Film, dass du ihn guckst, also dass du nicht nebenbei heimlich Gameboy spielst.
Ja, ach komm, Wettschulden sind Ehrenschulden. Ich gucke den Film schon an. Ich meine, ich habe bisher jeden Quatsch geguckt.
Ich habe eine Wette gegen Khalil gewonnen am 1. Februar und ich warte immer noch auf meinen Einsatz. Aber das nur am Rande zu den Ehrenschulden. Nein, ich bekomme es auch und es gibt auch Gründe dafür, bevor jetzt irgendjemand sagt, der Khalil hat keine Ehre. Das stimmt nicht, überhaupt nicht. Das war jetzt, ist mir nur einfach eingefallen, wie viel Glück immer ich bei Wettschulden habe. Aber ich war ja in Warcraft, in dem Film. Stan, hast du den auch schon gesehen, zufällig?
Nein, leider nicht.
Oh, pass auf. Weißt du was? Ich ganz ehrlich, ich sag nur einen Satz. Der beste Film, den ich jemals gesehen habe.
Ach, der Philipp, der muss auch noch rein. Salz in
Nein,
die Wunde.
Ich habe mir das hier irgendwo sogar aufgeschrieben. Ich glaube, es war das Zitat, das Originalzitat war: einer der besten Filme, die ich je im Leben gesehen habe. Und ich glaube, wir haben das sogar on the record in dem Cast. Einer der besten Filme, die ich je gesehen habe.
Ja, klar.
Und ich sage auch, warum.
Das steht doch sogar auf Facebook.
Warum ich finde, dass es einer der besten Filme ist, die ich je gesehen habe. Erstmal die Welt. Die ist so echt. Und diese Trolle, oder wie die heißen. Ich habe wirklich gedacht, ich habe gedacht, das sind echte Trolle. Ich habe gedacht, unglaublich, ja, die Maske, Trolle, was hat die da gemacht? Also ich habe erstmal gedacht, okay, das kann nicht aus dem Computer kommen. Das sieht so verblüffend echt aus. Das kann nicht Trolle aus dem Computer kommen. Und was so krass ist, dass die alle mit den Menschen in einer Welt verschmelzen. Also das ist ein Zusammenspiel. Sowas habe ich nicht gesehen. Was aber dazu kommt man gar nicht, das zu beachten eigentlich, weil die Handlung, die ist wirklich, also gewitzt ist eine Untertreibung. Also so, es ist wirklich, man kommt manchmal, es ist so, also geschickt eingefädelt manches und um so viele Ecken, dass man sich manchmal ein bisschen Gradlinigkeit und Einfachheit wünschen würde. Also einfach so, sagen wir mal, wir sind jetzt böse und wollen die Welt erobern und oh, wir müssen es verhindern, aber haben vielleicht einen Verräter an unserer Seite. Sowas würde man sich wünschen, aber nein, es werden alle Regeln der Kunst angewandt, um dieses Meisterwerk zu dem machen zu lassen, was es eben ist, einer der besten Filme der Welt. Eigentlich wird die Handlung nur noch übertroffen durch das einzigartige Schauspiel. Also man weiß schon gar nicht mehr, wer der Hauptdarsteller in diesem Film ist. So gut spielt. Die spielen sich gegenseitig an die Wand. Ihr kennt, erinnert euch noch an Khalils Synchronisierung dieser Blade Runner Szene, Rutger Hauer den Harrison Ford an die Wand spielt. Hier ist es jede Szene ist eigentlich ein gegenseitiges an die Wand spielen. Es ist der Wahnsinn. Guckt euch diesen Film an. So schnell es geht, das 3D ist sowieso das Geld wert, aber auch vor allem diese Immersion, diese Welt und es ist unglaublich. Es ist wirklich...
Hast du den Film mit Wackelstuhl gesehen?
Wahrscheinlich macht das den Unterschied. Ich hatte Blähung, zählt es auch?
Weiß ich nicht. Aber okay, nein.
Jetzt pass auf, jetzt machen wir. Ich will mich ja nicht nur lustig machen, ja.
Aber Philipp, wäre das eine Option für dich als Wetteinlösung, dass der Carsten zu dir kommt nach Holland und du darfst den Film nochmal gucken, während der Carsten immer an dem Stuhl wackelt, auf dem du sitzt, an den richtigen Stellen, versteht sich? Damit du das einfach ein bisschen.
Du meinst, er wackelt bei mir an den richtigen Stellen oder an dem Stuhl an den richtigen Stellen? Oder an den richtigen
beides.
Stellen während des
Films? Je nachdem, wie weit diese Stühle gehen. Ich habe es noch nie drauf gesessen im Kino.
Also, wenn der Cast mal bei mir rüttelt an den richtigen Stellen und wir gucken uns zusammen der Stranger by the Lake an, dann könnten wir darüber reden.
Es ging doch, glaube ich, um ein Duplo oder so. Warum wird das plötzlich so groß? Ich meine, ich gucke mir schon einen komischen Non-Film an.
Nein. Ich will jetzt mal erstmal. Eigentlich ist es mir scheißegal. Die Wetteinsatz und so. Nee, ist mir natürlich nicht. Also, ich werde schon noch mir einen schönen Film aussuchen. Ne? So ist es nicht. Nicht, dass du denkst, da bin ich nochmal davon gekommen. Ich will jetzt aber kurz was zu dem Film sagen. Erstmal, ich glaube gerne, dass so Warcraft-Freaks teilweise den Film richtig abfeiern. Das glaube ich gerne. Aber es kann und darf nie so sein, ja, dass man einen Film, dass man ein Buch vorher gelesen haben muss oder ein Spiel gespielt haben muss, um einen Film zu genießen und Leute, die das nicht getan haben, den Film schlechter finden können. Oder sagen wir mal, dass die den Film nicht kapieren oder so schlecht finden, dass sie ihn scheiße finden und da so eine Diskrepanz entsteht. Dass man praktisch, dass es ein reiner Fanservice ist. Und das ist ja schön, aber dann hat man als Filmemacher echt versagt, wenn man praktisch seinen Film sagt, der ist echt gut, aber du musst vorher ungefähr 200 Stunden World of Warcraft, und das ist, wissen wir alle, da ist man ja praktisch der Vollnoob, wenn man nur 200 Stunden spielt, muss man investieren in diese Materie. Und ehrlich gesagt, ich hatte überhaupt nicht das Gefühl, dass da irgendwas war, was man nur als Freak kapiert hat. Ich habe eigentlich immer so einigermaßen die Handlung kapiert, was aber irgendwie der Film, sein erstes Problem, finde ich, oder eins der größeren Probleme ist, für wen soll ich überhaupt sein? Weil der Film nicht eindeutig in die Ecke der Menschen stellt. Also er versucht zwar am Ende die Gefahr, dass die Menschen sterben, ja, und die Helden und alles hervorzuheben, aber er hat man ist genauso auf der Seite der Trolle, aber da passieren dann Sachen, dass man sich auch mit denen gar nicht mehr identifizieren kann. Also gerade
es sind doch Orks.
Orks, Entschuldigung, ja, Orks, genau.
Nee, ich möchte gerne, dass es Trolle sind. Aber nein, ich verstehe schon, was
die, ja, komm, nee, es ist. Es passieren Sachen, dass da die einfach, dass man gar nicht mehr weiß, was will der Film eigentlich. Also die Sachen, die man als Hinterhalt oder als Twist verstehen könnte, die sieht man wirklich ab der ersten Sekunde, sieht man die ankommen. Ja? Also da ist überhaupt nichts mit Überraschung. Und ansonsten ist es wirklich der geradlinigste, hier kommen links die Orks und hier kommen rechts die Menschen. Und ich habe ja nichts gegen Geradlinigkeit. Ich habe echt nichts gegen Geradlinigkeit. Ich habe auch nichts gegen Jurassic Park oder so, wenn man zumindest Spaß hat. Aber ich fand, dass dass wenn diese Welt so komplex ist und so viele Wesen hat und alles, dann muss es doch möglich sein, das zu nutzen und damit Spaß zu haben. Ich gebe dem Film auch mal, ich komme mal zu positiven Seiten. Was der Carsten schon angedeutet hat, ist die Erwähnung von oder die Darstellung von Zauber. Die funktioniert nämlich. Also es ist wirklich so, dass man da so, dass Zauber was Wichtiges ist. Allerdings ermüdet sowas, ja. Ich meine, am Anfang fand ich das noch ganz cool, aber irgendwann ermüdet Zauber einfach, weil dann einfach im Endeffekt doch zwei Typen praktisch gegenüberstehen und irgendwelche Sachen durch die Luft züngeln oder irgendwelche Sachen passieren, aber nicht, man halt schwer nachvollziehen kann, warum jetzt der eine stärker ist als der andere. Die Orks sehen schön gefährlich aus, aber ich weiß nicht, wer da nicht sich wünscht, dass ein ganzer Film lieber als praktisch in so einem Shrek-Universum stattfindet. Also, dass die Menschen auch sichtbar modelliert sind. Weil sie sehen, es ist man nicht für eine Sekunde habe ich diese Orks und diese Menschen wirklich in einer Welt gesehen. Auch wenn sie natürlich, die sich da Mühe gegeben haben, alles. Irgendwie sind die Orks, sehen zu Comic-esque überzeichnet in ihrem Muskelspiel aus und in der Größe und wie sie reden und ihre Waffen, alles, dass das irgendwie, finde ich, nicht hundertprozentig zusammenpasst. Und und dann gibt es eben auch das ein oder andere Tor und auch die Stadt und solche Sachen, die mir einfach zu künstlich aussehen, wo es Herr der Ringe wirklich gelingt, glaubhaft Plätze zu schaffen und diesem Film gar nicht. Also wirklich, das ist mir einfach, dass ich auch überhaupt kein Gefühl habe für wo und wie weit und was für ein Land ist das. Es ist einfach, ich bin noch ein paar Mal beinahe eingeschlafen, muss ich gestehen. Also ich fand.
Oh, Backe.
Ja, es tut mir leid, es gab einen Handlungsstrang auf der Seite der Orks, der mich noch so ansatzweise interessiert hat. Und der Handlungsstrang wurde im wahrsten Sinne des Wortes irgendwann gekillt. Und damit war für mich das Interesse sehr klein. Da hat man da noch so eine komische Moses-Geschichte sich aus den Fingern gesaugt. Und es gibt so eine Halb-Ork-Frau, die aber sofort auch nicht, die sieht auch nicht nach Ork aus, die sieht einfach nach beschissener Maske aus. Und das ist eben, weil Orks und Menschen vom Animationsmäßigen so weit auseinander sind, dass es einfach nicht funktioniert.
Entschuldigung. Ohne jetzt zu kleinkariert zu werden, ich glaube, die Frau war halb Ork und halb Drenai, aber weil die waren ja vorher noch
gar nicht bei den Menschen. Du bist nicht kleinkuriert, du bist gerade nerdig.
Ja, das mag sein. Aber ja, nee, ich verstehe das ja alles.
Das erklärt aber einiges, das muss man ganz klar sagen.
Ja, aber nein, ich finde ja gut, dass die meisten Punkte, die du ja angesagt hast, waren ja irgendwie visuelle Probleme. Und visuelle Probleme können ja...
Ich habe meines Wissens auch ganz deutlich die Handlung kritisiert.
Ja, auch die Handlung, ja, richtig. Aber viele Punkte waren ja visuelle Probleme und visuelle Probleme, die lösen sich ja mit den Jahren, ja. Also das, da glaube ich ja fest dran oder gewöhnt man sich immer mehr dran. Und die Handlung...
Wie meinst du das, dass es mit den Jahren in den nächsten Teilen dann besser ist? Oder dass
ja, natürlich, sobald da wieder mehr Kohle zur Verfügung ist. Das ist halt auch irgendwie quasi ein neuer Versuch, halt mehr Echtschauspieler und 3D zusammenzubringen. Das gibt es ja bisher wenige Versuche, glaube ich. Das heißt, da bitte? Muss
ja, wahrscheinlich... Avatar ist, glaube ich, ein kleiner Versuch.
Und Jurassic Avatar. Park, es gibt tausend Millionen Filme. Jeder fucking Superhero-Film macht das doch.
Wovon redest du? Im Prinzip ja, aber halt nicht so. Also,
so schlecht.
Vielleicht so schlecht, ja, aber es ist halt irgendwie was anderes. Zum Beispiel, wenn du den Jurassic Park-Vergleich bringst, da sind halt die Dinosaurier zum größten Teil halt irgendwie nicht ebenbürtig zu den Menschen im Sinne von genauso groß und irgendwie Spielpartner von denen. Ja, also es gibt halt wenig Szenen, wo sich Dinosaurier und Menschen, Hobbit, weiß ich nicht,
der Hobbit, umarmen. Bitte? Die Schlacht auf diesem Eisfluss, wo dann am Ende der unterm Eis so treibt, beim letzten
ja, Hobbit. Ja, klar. Funktioniert haben wir auch besser. Ja, schalte ich auch erstmal
nicht ab. Finde ich zum Beispiel gar nicht. Also ich fand das furchtbar, das CGI in dem Film. Ich fand, alle in dem Film sind Gummimenschen. Und
ja, da musst du den anderen erst gar nicht angucken. Dann geht das ist nochmal eine ganze Schippe.
Ja, also was ich jetzt sagen kann, da ist immer Platz nach oben. Also wenn das ja ein Kritikpunkt ist. Da ist
eine Menge Platz nach oben.
Ja gut, aber daran kann man dann ja arbeiten, dass er dir mehr
aber wir reden jetzt über visuell. Den Film, den wir schon gesehen haben. Nicht dass es da viel
Raum nach oben gibt. Und die zweite Sache mit der Handlung, da kann man ja halt erstmal jetzt nicht viel dran machen. Ja, das ist ja, ich habe schon wieder halb vergessen, aber es war ja quasi mehr oder weniger die Handlung von dem ersten Spiel oder der ersten... Oder der letzten, egal, so oder so, da kann man halt wenig dran ändern, da will man ja auch den Fans gefallen, Punkt. Also da muss man einfach nur hoffen, dass dir weitere Handlungsstränge dann weiter gefallen, denn das erste Spiel ist ja nun mal aus den 90ern gewesen, es gibt doch sehr viele Rassen noch gar nicht, viele wichtige Charaktere wurden noch gar nicht eingeführt, also ich wette, Warcraft 2, wenn er denn kommt, wird dann bedeutend mehr gefallen. Und spätestens ab Warcraft 3 holst du dir dann die Trilogie-Box und sagst dann, ach, guck, war der erste, der hat mir nicht so gefallen, aber dann
möchte
er mir
so langsam... Die Trilogie-Box, nicht die Trilogie, du voll...
Tut mir leid.
Ich mach mich gerade so richtig beliebt bei unserer Zielgruppe. Also,
nee, ich finde gut, dass du mich verbesserst. Nur so kann ich besser werden.
Ich weiß. Und das ist nicht so einfach. Du bist nämlich inzwischen in Sphären, wo das gar nicht so einfach mehr erscheint, dass da überhaupt Raum noch ist zur Verbesserung. Nein, ja, mal ganz kurz, ganz deutlich. Ich bin natürlich mit dieser Wette im Kopf in den Film gegangen und ich hatte nichts erwartet. Hätte der Carsten, und da bin auch ich nicht frei von, hätte der Carsten nicht vorher gesagt, was für eine Bombe der Film ist und hätten wir nicht diese Wette am Laufen gehabt, wäre der Film nicht überhaupt erst so groß geworden, sondern hätte ich den Film so als dritten Film in der Woche, weil ich irgendwie keinen Bock mehr hatte, irgendwie, was weiß ich, mir irgendeinen Oma-Film anzugucken, hätte ich gedacht, ah komm, guckst du mal wieder Action, da hätte ich vielleicht gedacht, hey, der war ja eigentlich ganz unterhaltsam. Und ich habe ihn mir auch angucken können, ja, also ich habe ja die Handlung jetzt am Ende, obwohl mir das am Ende dann irgendwann echt zu anstrengend wurde, aber es ist nicht so schlimm und ich finde jeder, der das Spiel gespielt hat und dadurch dieses Universum kennt und damit mehr Spaß hat, natürlich darf der mehr Spaß haben, aber der muss auch anerkennen, dass wenn man diese ganze Geschichte nicht kennt, dass es der Film nicht schafft, einen zu fesseln und abzuholen.
Das schafft spätestens der nächste Teil, da bin ich ganz sicher.
Ich finde ein bisschen fast schon süß, dein Optimismus bezüglich dieser ganzen Serie. Aber man muss ja sagen, auch dafür, dass er ist immerhin auf Platz 10. Also ich meine, der wird er sich nicht halten, weil halt noch ein paar große Filme kommen. Und vielleicht wird er es sogar schaffen, wenn Finding Dory, ja, der läuft jetzt, das sieht man leider gar nicht, wie lange der schon läuft.
Was ich ja so mega interessant finde bei dem Film ist, der ist ja in Amerika ein Megaflop, tatsächlich.
Ja.
Und auch in Europa hat er nicht funktioniert. Das Geld kommt zu 3/4 aus dem chinesischen Markt.
Ja klar, aber das weiß man, dass die da auch so diese ganzen Farben, weißt du, diese Kinder, die so 10 Jahre am Stück
ja, in
so einem Keller.
Genau, und das ist aber Geld echt eine, das ist, glaube ich, in müssen. Dem Fall, ich habe da einen Artikel drüber gelesen, das ist schon ein übertrieben großer Anteil und das könnte dazu führen, dass noch mehr Inhalte, Kinoinhalte, die auch aus Hollywood kommen, noch mehr aufs asiatische Publikum zugeschnitten werden.
Das wäre auch gar nicht so schlecht, wenn die nicht immer in ihre eigenen Suppe braten würden, allerdings nicht, wenn das dann...
Nee. Aber fairerweise, ich habe auch halt woanders gelesen, dass diese Zahlen aus China zum Teil gefälscht sein sollen, aber...
Wurden von Goldfarmern hochgetrieben.
Vielleicht.
Genau, ja. die haben so Kinder so, du hast jetzt ein Leben lang in dem Keller Gold farmen müssen, jetzt bitte musst du 3 Wochen lang jeden Tag von morgen bis abends dir diesen Film angucken und erst dann hat sich der kleine Chiu Lang im Keller erhängt. Und ich verstehe es. Schon nach 3 Mal kann ich das gut nachvollziehen. Nein, ich mache Spaß. Ich rede heute über einen anderen Film, den ich noch schrecklicher fand. Und ist auch ein großer.
Da bin ich gespannt.
Da bist du gespannt. Dann erzähl du doch mal, Tristan, was du so gesehen hast zum Beispiel.
Haben wir schon in diesem Podcast über The Big Short gesprochen? Hast du den mal besprochen?
Ich würde es wundern, wenn ich den nicht besprochen hätte, weil er hatte mir sehr gut gefallen. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher.
Also ich glaube, wir haben ihn beide gesehen, aber schieß ruhig los. Also,
er hat so viele andere interessante Sachen gesehen.
Ach so, okay. Dann nicht. Dann auf keinen Fall.
Ich kann ja mal, also ich habe relativ viel gesehen und es lag daran, dass ich, wie Philipp am Anfang schon erwähnt hat, ich im Urlaub war Und zwar tatsächlich fast einen ganzen Monat. Den Luxus habe ich mir mal gegönnt, nachdem ich so viel gearbeitet habe wie noch nie in meinem Leben. Und ich habe eine Reise gemacht durch die USA und Kanada und habe natürlich dann dementsprechend auf dem Hinflug viel In-Flight-Entertainment genossen, wie auch auf dem Rückflug. Man muss dazu sagen, ich bin noch nie außerhalb Europas gewesen vorher. Das heißt, ich kannte dieses In-Flight-Entertainment so gar nicht. Und ich habe mir immer das ganz furchtbar vorgestellt, irgendwie 10 Stunden oder mehr in einem Flugzeug zu sein. Muss aber sagen, für mich als Filmfan war das eigentlich mega geil. Ich hatte einfach mal 10 Stunden Zeit, alle Filme aufzuholen, die ich irgendwie verpasst hatte, und habe dann halt einfach mal alles gesehen, was ich irgendwie auf meiner Liste hatte und was dann im In-Flight Entertainment zufällig drin war. Aber da waren echt aktuelle Sachen drin, also es war ganz geil.
Ja, Vorsicht, hängt aber stark von der Fluggesellschaft ab, so nach meiner Erfahrung. Wenn du so irgendwie in Air Berlin sitzt, hast du irgendwie super alte Filme oder manche, ich will ja jetzt nichts Falsches sagen, und weiß ich nicht, bei Singapore Airlines gibt es irgendwie sehr neue Filme und, so.
Was ich mir voll wünschen würde, ist, dass man im ICE auch mal irgendwie Filme streamen könnte für umsonst, wenn es da was geben würde.
Das wäre natürlich super, Philipp, da hast du recht. Im ICE, das müsste man mal aufgreifen. Ich frage mich, ob da schon irgendjemand dran arbeitet.
Ich glaube, ich habe letztens irgendwo gelesen, aber ich weiß nicht, das ist ja...
Carsten, hast du da was gelesen auch, Carsten, zufällig?
Im ICE? Ja, ich glaube, die wollen da jetzt sowas machen, aber ich habe leider die Details vergessen. Aber ich glaube, ja.
War so ein deutsches Unternehmen, glaube ich. Aber warten wir mal ab, da wird man sicherlich noch was hören.
Genau.
Die
schwulen Hasser. Hey, dazu müssen wir übrigens einmal was sagen. Da müssen wir auch noch mal zu was sagen. Ja. Beziehungsweise du musst dazu was sagen. Du musst dich da nachher noch erklären. Aber jetzt
erzähl mal. Ja, das mache ich sehr gerne. Das ist ja etwa ein Herzensthema tatsächlich. Ja,
ja, weil es dich direkt betrifft.
Es hat mich extrem direkt betroffen, ja. Ich meine, ich bin ja heimlich in Carsten verliebt, das weiß jeder.
Oha.
Und dann sowas, ja. Da müssen wir später noch drüber reden. Oder jetzt.
Nee, hau rein. Jetzt erzähl erstmal deine In-Flight-Entertainment-Spannungsgeschichten.
Ja, soll ich einfach mal ganz kurz sagen, euch eine Auswahl geben und dann rede ich über einen? Oder?
Genau.
Also pass auf, ich kann da Folgendes erzählen. Also ich habe auch Room gesehen, Raum. Und da weiß ich ja, dass du eine krasse Lobeshymne auf den gehalten hast. Deswegen habe ich den auf meiner Liste gehabt und habe ihn halt gucken können. Den habe ich aber nicht im In-Flight-Entertainment gesehen, sondern wir waren auf so einer Insel in Kanada, eine ganz kleine, wo es halt kein TV gab. Also es gab ein Fernsehgerät, aber nur mit einem DVD-Player, also ohne Fernsehprogramm. Und dann habe ich mir im dortigen Elektrofachgeschäft ein paar DVDs gekauft und da war unter anderem eben Room dabei. Und es war Was habe ich?
Gibt es das noch irgendwo, DVDs zu kaufen?
Pass auf, der Witz ist ja, es gab ein anderes Airbnb, wo wir waren, wo es halt nur VHS gab.
Alter,
das war auch geil. Da habe ich, aber es gab auch eine tolle VHS-Sammlung dort. Da habe ich zum Beispiel City Slickers auf VHS nochmal
geguckt. Geiler Film.
Ich habe mich gefühlt wie ein Kind. Cool. Ja. Also jedenfalls habe ich Room reingemacht.
Musstest du Tracking benutzen?
Also ich bin jetzt, was denn das?
Kennt ihr es nicht mehr? Wenn es so komische Streifen gab, dann musste man auf Tracking drücken und dann ging es besser wieder. Carsten kennt doch Tracking, oder?
Ja, klar, das ist ja irgendwie dieser Lesekopf, der rotiert hier irgendwie sehr schnell und dann kann man halt mit dieser Tracking-Funktion, die dann die späteren Videorekorder auch irgendwie automatisch hatten, konnte man irgendwie, glaube ich, den Lesekopf positionieren, weil, keine Ahnung, so Millimeter oder Nanometer genau sind ja die ganzen Aufzeichnen und Abspielgeräte nicht und damit das, ja, egal, sorry.
Ja, nee, das war noch so ein VHS-Rekorder, wo eine Kurbel daneben lag und meine Freundin musste halt am Gerät stehen und dann kurbeln.
Ach, ja, okay.
Ja, das war einer von den Geräten. Nee, das war tatsächlich ein VHS-Gerät im Fernseher eingebaut. Ich glaube, das konnte nichts außer Play.
Die alte noch. Videokurbel 2000.
Ist richtig.
Fischer-Video, glaube ich.
Aber dazu kommen wir später noch. Da habe ich nämlich auf VHS noch einen anderen Film gesehen, aber über den wollte ich später sprechen. Weil Raum, witzigerweise, ich bin jetzt seit knapp einem Jahr mit meiner Freundin zusammen und man muss sagen, wenn man so einen Monat zusammen tourt, also trackt, auch teilweise Backpacking eben, dann kann man sich ja auch schon mal auf den Sack gehen und es ist bei uns nicht passiert. Wir haben uns einen Monat lang mega verstanden, wir haben uns nur ein einziges Mal gestritten und das war wegen dem Film Raum. Also schon sehr witzig.
Okay.
Der Streit ist nämlich folgendermaßen ausgebrochen. Nach dem Film war meine Freundin völlig in Tränen aufgelöst, guckte mich an und sagte mit einem verständnislosen Blick, wie kann man sich diesen Film im Urlaub aussuchen?
Okay, es geht also, ich merke schon, es geht jetzt in meine Richtung.
Nein, ich habe es auch nicht verstanden, aber es war anscheinend so, dass sie das Gefühl hatte, im Urlaub darf man nur fröhliche Filme gucken.
Deswegen habt ihr auch City Slickers die Woche drauf geguckt.
Genau. Ja, in City Slickers ist alles geil. Da ist schönes Happy End, das kleine, die kleine Kuh oder wie nennt man das?
So ach, Kalb. Das war das mit diesem, mit dieser Mutter, die irgendwie ja, in dieser.
Genau.
Ah, oh Gott, ja, da kann ich eine Freundin sehr gut verstehen.
Ja. Hast du den gesehen,
Carsten? Das kann man, da kann ich sogar noch den Satz im Urlaub streichen. Wie kann man sich den Film überhaupt angucken?
Oh, das oh ist Gott. Wieder so bescheuert, Carsten. Da kommen wir gleich. Lass mal erst mal den Tristan und dann
ja,
teile
okay,
ich
okay.
dich zusammen in Ruhe.
Ja. Also ich kann,
was
ich
nicht einfach ist in deinem Film, Fall.
Ich fand den Film fantastisch. Und ich habe jede Sekunde geliebt, weil er mich... Was ist denn jetzt?
Ich musste mir gerade vorstellen, wie ich den Carsten versucht zusammenzufalten, da habe ich den Sprudel versucht, zurück in meine Sprudelflasche zu spucken.
Oh Gott.
Und habe ein bisschen über meinen Laptop gespuckt.
Hast du ein bisschen gesabbert?
Ja.
Ja, ich fand Raum ist ein super Film, den man sich hier angucken sollte. Du hast ihn ja eigentlich schon relativ gut zusammengefasst und der Witz ist, ich glaube, man sollte so wenig wissen wie möglich, da macht der Film noch mehr Spaß. Was ich aber sagen würde, ist, es war ja hier die Hauptdarstellerin, ich habe jetzt leider vergessen, wie hieß, ist es Alicia Vikander? Könnte sein.
Nee.
Die war ja, nee, ist sie nicht?
Nee.
Dann habe ich es vergessen. Nee, Brie Larson, jetzt habe ich es, genau. Brie Larson ist die Hauptdarstellerin. Die war ja für den Oscar nominiert und hat ihn dann auch als beste Hauptdarstellerin gewonnen. So, okay, die macht eine tolle Leistung in dem Film, alles cool. Aber ganz ehrlich, der Star dieses Films, für mich von vorne bis hinten, ja, ist das Kind.
Aber hallo.
Unfassbar. Ja, also ich habe ja mit vielen Regisseuren in meinem Leben zusammengearbeitet. Und eine Sache, die jeder dir sagt, ist,
Kinder.
Arbeite nie mit Kindern oder Tieren. Das ist, macht keinen Spaß. Wenn du einen Werbespot schreibst, schreib bitte keinen mit Kindern. Und so. Und das, ich hatte jetzt gerade zuletzt einen Dreh für einen Werbespot, wo ich mit zwei Kindern gearbeitet habe. Und es ist wahnsinnig anstrengend. Und ich musste nur dafür sorgen, dass die lachen.
Ey, der Carsten und ich sind doch nicht so schlimm. Aber gut, ja, schlechter Job.
Einfach ein paar, nimm zwei und schon läuft's eigentlich.
Ja gut, das Problem ist halt, du drehst mit denen 8 Stunden oder so, ne? Keine Ahnung, vielleicht nur 6, ich habe das Arbeitsrecht nicht im Kopf. Aber es ist halt echt verdammt lang und bei einem Dreh entstehen dazwischen ständig Pausen. Du brauchst Leute, die können abschalten und anschalten, also du musst halt einfach ganz... Ein Dreh ist total langweilig. Viele Leute stellen sich das total glamourös vor, ist es überhaupt nicht. Die meiste Zeit sitzt du dumm rum. Und versuch dann mal einem Kind zu sagen, ja, wir haben jetzt 2 Stunden Pause, weil wir müssen hier noch umbauen. Aber wenn du zurückkommst, musst du bitte wieder genauso gut drauf sein wie jetzt. Und ich kann mir nur ansatzweise vorstellen, wie schwierig das ist, mit einem Kind einen 90-minütigen Spielfilm zu drehen und dann auch noch solche Leistungen von dem Kind zu verlangen, wie das Kind in dem Film abliefert. Aber es ist so fantastisch. Der Junge spielt das gigantisch. Ich finde, der hätte einen Oscar verdient. Das finde ich schade, dass da oft eben Kinder übergangen werden, weil sie einfach Kinder sind und das vielleicht einfach von der PR für einen Oscar nicht so gut ist, wie wenn ein Erwachsener den gewinnt, der eine gute Rede halten kann. Ich weiß nicht, was da der Grund ist.
Es gibt ja auch da mal, dass Kinder nominiert sind, aber... Es gibt bei überhaupt keine Kinder, und zwar aus so...
Doch,
keine
doch. Ahnung.
Ja,
doch,
echt? Doch.
Wer hat denn bitte gewonnen? Gewonnen weiß ich jetzt nicht, das ist schon länger her. Ich kann mich aber erinnern, dass die kleine Darstellerin aus Beasts of the Southern Wild, die war vor 2 Jahren, glaube ich, nominiert.
Oh ja, stimmt.
Und dann war auch Leonardo DiCaprio, war ja auch für Gilbert Grape nominiert, wobei er da schon 14 oder so war, glaube ich. Aber,
war ja. er da nominiert, nee, das, wirklich?
Bitte?
War er dafür nominiert?
Ich müsste es jetzt googeln, aber dann hört man das Tippen so laut. Ich meine schon. Ich meine schon, dass er zumindest nominiert gewesen wäre. Ja. Ja, aber wie gesagt, also das ist mein Highlight. Ich finde, nur für diesen Jungen lohnt es sich, den Film anzugucken. Ein unfassbarer emotionaler Ride. Der Film hat mich von Minute 1 völlig gefesselt. Ich habe eine krasse emotionale Bindung eingenommen. Es gab ungefähr bei der Hälfte des Films einen Moment, wo ich echt krass geheult habe und ich bin jetzt nicht jemand, der bei jedem Film weint. Also ich habe das letzte Mal geweint, glaube ich, bei Into the Wild und den habe ich vor 7, 8 Jahren gesehen. Also von daher, krasse Empfehlung von mir. Carsten, du jetzt. Fandst ihn auch richtig geil.
Nee, Carsten. ich hab ihn ja nicht geguckt und ich habe auch damals gesagt, warum zur Hölle guckt man sich so einen Film an? Also ernsthaft, ich meine, Ja, was soll ich sagen? Da hätte ich ja, da habe ich, ich kann es einfach nur wiederholen. Ich meine, ich will ja nicht verraten, worum es in dem Film geht, oder zumindest das, was ich gehört habe. Aber das ist doch Depression pur. Oder nicht?
Nee, ist es überhaupt nicht.
Ja, aber was nur, ist natürlich, also, muss man immer gleich selber depressiv werden, nur weil eine Filmfigur depressiv ist? Ich meine, das ist doch eine Geschichte, die da erzählt wird. Von der nehme ich doch was mit, aber es überträgt sich doch nicht gleich hundertprozentig auf mich. Im ersten Moment bin ich doch. Also jetzt kochen wir das Ganze mal runter auf das, was eigentlich ist. Es ist ja im Zweifelsfall einfach Unterhaltung. Das klingt jetzt ein bisschen degrading, weil Unterhaltung, wenn ich mir unter Unterhaltung vorstelle, dass ich mir was angucke, wo Menschen leiden, das passt ja irgendwie erstmal nicht so richtig zusammen. Aber in Wirklichkeit ist es ja schon so, ich erfahre ja, und jetzt gehen wir stark in die Theorien von Gotthold Ephraim Lessing, ich erfahre ja irgendwie eine Erlösung dadurch, dass ich das Leid anderer sehe.
Geh mal wieder weiter vom Mikro weg kurz, während du die Erfahrung hast.
Ah ja. Ich erfahre eine Erlösung dadurch, dass ich irgendwie eine Tragödie erlebe und weiß, irgendwie mein Leben ist viel leichter als das, was ich da sehe. Das ist ja das bürgerliche Trauerspiel. Aber ich finde es halt einfach auch wahnsinnig faszinierend, wie es ein Film schafft, eine Bindung zwischen mir und zwei Fantasiefiguren zu kreieren. Und diese Bindung ist so stark, dass ich eben mitfiebere und den Figuren was Gutes wünsche und mir wünsche, dass es denen gut geht. Und da kann ich mich total drauf einlassen. Auch wenn das eben bedeutet, dass ich mit diesen Figuren dann so wie in diesem Film tatsächlich fast durch die Hölle gehe, ja, für eine Zeit.
Eben. Also ich finde auch gar nicht, dass man praktisch dass die Erlösung dadurch stattfindet, dass es einem nicht so schlecht geht, sondern ich finde auch, dass das empathische Element, also ich finde auch Leiden und Trauer kann irgendwie, ist ja auch eine Emotion, die sehr tief gehen kann und die auch trotzdem irgendwie wie, es muss ja nicht immer nur Genuss sein. Also ich gucke mir auch Arthouse-Filme manchmal an, wo ich vorher weiß, das wird jetzt kein Genuss, da muss ich mich so praktisch durchsitzen wie durch eine Oper, ja? Mhm. Und oder ein Konzert noch besser, ja. Aber also zum Beispiel Son of Saul, ja?
Ja.
Also Saul Fee oder wie der heißt im Deutschen, ist auch so ein Film, wo ich sage, der ist so intensiv und da ist keine Sekunde eine positive Spannung oder sowas oder irgendwie ein Licht am Ende des Tunnels oder das Prinzip Hoffnung, no silver lining at all. Und trotzdem muss man sagen, wow, das hat mich so mitgenommen, das muss man sich angucken. Also ich glaube auch, dass Schindlers Liste, ja, nicht deswegen cool ist, weil man weiß, ich lebe nicht damals und ich bin nicht jüdisch und ich muss in dieses Konzentrationslager sein, einfach weil es einen ergreift und Filme, bei denen man Emotionen, egal welcher Art, erlebt, ob man lacht oder weint, nimmt man eher mit als Filme, die einen emotional nicht ergreifen. Oder ob man mitfiebert. Ich glaube, dass es im Endeffekt alles eine Frage der Emotionen ist. Und diese Emotionen müssen nicht positiv sein. Sprich, wenn ich einen Horrorfilm gucke und ich finde den wirklich spannend und scary, dann wird der mir eher gefallen als ein Horrorfilm, der mich überhaupt nicht in Spannung gehalten hat.
Sag ja, ich... Ja, ich bin noch da. Also ich weiß nicht, ob ich einreizen soll. Das Problem ist halt, Horrorfilme finde ich halt durch die Bank langweilig, weil sie erschrecken mich nicht. Warum ich ungern Filme gucke, und das hat noch nicht mal irgendwas mit Ergriffenheit oder Emotionen zu tun, die ein trauriges Setup haben oder nicht in kernfröhlich sind. Ja, also noch abgesehen vom Drama, aber die quasi Filme, die ein klares Ziel haben, weiß ich nicht, traurig ist zu schwach, der Begriff, aber die das klare Ziel haben, irgendwie mir fehlt das Adjektiv dafür, ja, aber zum Beispiel so etwas wie Room, den ich selber nie gesehen habe, will ich das doch deshalb nicht sehen, weil es doch genug Leid quasi in der Realität gibt. Und ich gucke doch zum größten Teil Filme entweder für die positive Unterhaltung oder weil ich sie generell spannend finde oder weil eine interessante Geschichte erzählt wird. Die Geschichte von Room wird ja vermutlich nicht so spannend sein. Ja, es wird ja irgendwie sehr klar sein, was da passieren wird. Ja, es wird ja auch keine Spannung in dem Sinne geben, dass irgendwer zum Schluss gewinnen wird oder so in einer Art Competition.
Es gibt also extreme Spannung. Nur, da muss ich das schon mal unterbrechen.
Super
spannend. Es gibt wirklich
Schauer über.
Ja, nein, okay. Es ist nicht nur, du guckst nicht Leuten beim Sterben zu oder so. Es ist wirklich total spannend. Es ist wirklich eine Szene, wo
absolut bestätigen.
Wo du der Puls geht und wo du denkst, bitte und nein und oh Gott und was passiert jetzt und wird das und
also ich, überhaupt. Ich finde sogar, es sind Szenen drin, die waren so spannend für mich wie schon lange nicht mehr in irgendeinem Film.
Ja.
Carsten, weiß nicht, was
ja, soll ich sagen? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich will es halt nicht sehen. Klingt doof, aber ich habe auch keine besseren Argumente mehr, außer die.
Guckst du dir denn Horrorfilme an? Wahrscheinlich dann auch nicht, oder? Oder nie
gemacht? Früher habe ich viele gesehen, also was weiß ich, was damals, heutzutage ist das alles lachhaft, ja, was damals als Horror galt, ja.
Ich meine,
Freitag der 13. über Halloween bis, keine Ahnung, Poltergeist, ja.
Ja, aber das ist warum heutzutage hast du denn alles angeguckt?
Komödie das gibt zu
doch,
sehen.
Das ist doch auch bitte? Nicht, aber das ist doch auch nicht erheiternd oder irgendwie. Da gibt es auch keine Hoffnung oder was auch
immer. Ich kann,
ja, aber ich habe
die Kriterien, die du gerade aufgezählt hast, müssten dann auch bei dem Horrorfilm für dich nicht als genügend gelten.
Ja, heutzutage ziehen die halt auch nicht mehr, ja, also irgendwann hatte ich da halt einfach keinen Bock mehr drauf, was soll ich dazu sagen, also entweder weil sie halt schwachsinnig waren vom Setup her, ja, oder keine Ahnung, völlig absurd und in einer Art und Weise seltsam, dass man sie quasi wie ein interessantes Experiment auf Zelluloid sich angucken kann. Wie war The Following, ja, haben so viele hochgelobt. Ich habe den ernsthaft geguckt, ja, und dachte, boah, Alter, der war jetzt nicht unbedingt spannend und wieso steht ein nackter Mann auf dem Hausdach, ja. Egal, aber was soll ich sagen? Das packt mich halt alles emotional gar nicht. Und wenn es wirklich darum geht, um zu verstören, keine Ahnung, die berühmte Szene aus Ein andalusischer Hund, ja, wo jemand mit einer Rasierklinge das Auge aufgeschnitten wird, ja, ist auch nur quasi aufgemalt, um zu zerstören, ja, verstören.
Das ist schon noch ein Unterschied. Also
ja,
ich kann zum Beispiel, was du sagst, unheimlich gut nachvollziehen in Bezug auf Gore. Da bin ich jetzt auch jemand, der so einen Film wie Martyrs kann ich ganz schwer nur gucken. Das bringt mir nichts. Also da leide ich tatsächlich einfach nur. Das gibt mir ein ganz unangenehmes Gefühl. Mir ist danach schlecht und es verfolgt mich ewig. Das kann ich nicht gucken, aber das kannst du mit Room nicht auf eine Stelle setzen, sondern es ist einfach, Room ist ein ganz persönliches Drama, zählt ein menschliches Schicksal auf eine, ja, wahrscheinlich realistische Art und Weise. Ich meine, keine Ahnung, wie es so einem Menschen in so einer Situation ergeht, aber es ist kein Film, der Gewalt zum Beispiel als Schocker einsetzt oder so, sondern es geht einfach nur um einen emotionalen Zustand, um die Psyche von Menschen. Und das finde ich so spannend.
Ja, keine Ahnung. Wie soll ich das sagen? Ich bin da eher auf der Seite einer Freundin, ja. Das sowas nimmt mich vielleicht zu sehr mit oder ärgert mich zu sehr.
Zu meiner Frau, als ich sie anguckt, habe ich ihr schon vorher auch gesagt, also dass wir uns verstehen, der Film ist kein Upper. Also der macht da cool. Also ich habe sie schon vorher gebrieft, dass das heavy wird. Aber
ja, guck, also da hätte ich halt einfach keinen Bock drauf.
Ich sage immer so, ey, vertrau mir, besser ist, wenn du nichts weißt. Und das hat sie ja auch voll mitgenommen und sie fand ihn ja auch gut. Sie fand nur, die Situation, in der wir ihn geguckt haben, war halt für sie eine, in der sie einfach mal keine schlechten Gedanken und Gefühle haben wollte. Ne?
Also das will ja auch eigentlich niemand. Das ist ja auch das Problem, ja. Warum ich wusste, dass dieses Son of Saul, dass den niemand wahrscheinlich gucken will, egal wie sehr ich ihn bewerbe und sage, was für ein gut gemachter Film das ist, weil man ich ja selber in der Regel erstmal grundsätzlich keinen Bock auf Stimmungstöter hat. Also wenn ich abends dann irgendwie schön ins Kino gehen will und ich sehe da, oh, da ist ein super Film über Auschwitz, der alle Oscars bekommen hat und da ist ein toller Thriller mit tollen, dann nehme ich den Thriller in der Regel, weil ich ja auch gerade keinen Bock habe, dieses zu durchleiden. Aber es war bis jetzt immer so, dass wenn ich mir dann den anderen Film angeguckt habe, dass ich im Nachhinein total froh war, den gesehen zu haben. So wie Gott das klingen mag. Carsten, erzähl uns, womit du dich erheitert hast.
Ja, das ist ehrlich gesagt ein bisschen hart, weil alle Filme, die ich gesehen habe, und ich habe mir so 5 aufgeschrieben, weil ich, die werde ich wahrscheinlich alle noch nicht mal kommen, waren alle so, die waren alle nicht schlecht, aber keiner davon war gut. Weiß ich nicht, soll ich den neuesten oder den ältesten nehmen? Keine Ahnung. Ich nehme mal erstmal
den neuesten. Oh, weil wir machen doch nie immer alles und am Ende fängst du dann wieder an, deine Dinger runter zu rattern.
Stimmt, okay. Den neuesten, den ich gesehen habe, war Central Intelligence. Ich weiß nicht, wie lange der schon woanders läuft, aber es ist halt eine Komödie, die jetzt, glaube ich, vor 3 Wochen oder vor 2 Wochen in Deutschland angefangen hat, mit hier The Rock. Und
er möchte aber jetzt nicht mehr The Rock genannt werden, ne?
Oh, echt? Oh, das wusste ich gar nicht.
Sag bitte Dwayne Johnson.
Ah, Dwayne Johnson, natürlich. Und Kevin Hart, das ist, weiß ich nicht, ob man den so kennt. Das ist,
aber hallo, kennt man den, der Zwerg?
Echt? Ja, okay, ja. Ja, also ich kenne ihn eigentlich hauptsächlich, lustigerweise, nur aus einem YouTube-Video von einer Conan O'Brien-Folge. Wo er irgendwie mit seiner Assistentin irgendwie durch L.A. fährt und irgendwie absurde Sachen kaufen. Ich glaube, Ice Cube war auch noch dabei. Da habe ich ihn noch als sehr witzig in Erinnerung. Ja, aber Central Intelligence ist halt eine Komödie, generell Dwayne Johnson, nicht The Rock. Es fängt halt an mit der Hintergrundgeschichte, war früher in der Schule so ein, wie soll man das sagen, seltsamer Junge, der gerne irgendwie... der getanzt hat, aber auch total übergewichtig war. Und es gab dann irgendwie ein sehr einschneidendes Ereignis in seinem Leben, wo er nämlich von seinen Mitschülern oder weiß ich nicht, von anderen Schülern einfach vor der versammelten Schule nackt in so ein Gymnasium, also hier in so einer Sporthalle geworfen worden ist.
Carsten, darf ich ganz kurz eine Frage zu der Szene?
Natürlich.
Hat der Dwayne Johnson wirklich zugenommen so krass für diese Szene?
Ich weiß nicht, ob du darauf hinaus willst. Nee, das ist relativ, ich sag mal.
Oder ist das sowas, wo CGI und Menschen
so komplett CGI, also es wird im Prinzip habe ich es. Also okay, stopp, da muss ich ein bisschen ausholen. Klar, für solche Close-Ups, wo man dann irgendwie so die Schulterpartie sieht oder nur so im Hintergrund die Beine rumstehen sieht, da hat man definitiv irgendeinen dicken Typen genommen, ja. Aber wenn man sein Gesicht sieht und quasi es ihn von der Front sieht, dann sieht man, dass sein Gesicht auf einen, ich sage es mal, computerverbesserten Körper oder Kopf drauf modelliert worden ist. Und das noch nicht besonders gut. Also nicht so schlecht wie in Scorpion King, ja, aber auch nicht irgendwie so gut wie in Warcraft.
Nein, also sind Central Intelligence und Warcraft ja da eigentlich so die technischen Vorreiter in dem
Fall. Nein, das war jetzt eher so ein Gag. Aber das ist ja auch nur quasi so die Hintergrundgeschichte. Und es passiert dann halt Folgendes: Die einzige Person, die zu ihm damals nett war, war halt Kevin Hart. Und Schnitt 20 Jahre in die Zukunft. Die treffen sich wieder zum 30- oder 40-jährigen Klassenjubiläum. Und Dwayne Johnson ist jetzt halt Dwayne Johnson. Ja, keine Ahnung. 2 Meter groß, 160 Kilo schwer, zum größten Teil nur Muskeln und verprügelt, Leute in seiner Freizeit. Ja, also wie ihr ihn euch vorstellen könnt. Aber gleichzeitig ist er immer noch dieser komische, naiv, wirde Typ geblieben, der sehr, weiß ich nicht, eine Mischung zwischen weltfremd und introvertiert ist, aber gleichzeitig auch irgendwie mit so einem gewissen Gerechtigkeitsbewusstsein. Er stellt sich dann halt heraus, und ich muss sagen, diesen Film kann man gar nicht so viel erzählen, dass er halt irgendwie natürlich, der Film heißt ja nicht umsonst Central Intelligence, dass er für CIA arbeitet oder vielleicht auch nicht für CIA arbeitet. Und Kevin Hart wird halt in diese ganze Welt mit reingezogen. Also obwohl er es gar nicht will, er hat ihn jetzt halt 20 Jahre lang nicht gesehen, hat einen sehr harmlosen Job, rutscht er dann halt in diese ganze Spionagenummer mit rein und so weiter und so fort. Das Ganze ist verkauft als Actionkomödie. Ich muss halt sagen, dem Film hätten irgendwie 30 Minuten rausschneiden wieder sehr gut getan, denn irgendwann gab es keine Gags mehr. Es gab halt nur noch diesen Action-Subplot und der war halt nicht stabil genug. Und alles in allem dann halt so eine maue Erfahrung. Also er war nicht wirklich schlecht, aber er war auch nicht wirklich gut. Es gab ein paar Gags, die lustig waren. Da ich den Trailer nicht gesehen habe, konnte ich vielleicht mehr lachen. Ich wette, das ist wieder so ein Film, wo die besten Gags eh schon im Trailer verwurstet worden sind. Diese Synergie, sage ich mal, zwischen Kevin Hart, klein und eher nicht muskulös, und Dwayne Johnson, groß und muskulös, hat manchmal gestimmt. Zum Ende hin wurde damit gar nichts mehr gemacht. Ja, die waren dann irgendwie ebenbürtig und es gab da, darauf wurde halt nichts mehr aufgebaut. Die anderen Leute, die halt noch in dem Film mitspielen, unter anderem hier Aaron Paul, hier der Bitch-Typ aus Breaking Bad, kennt ihr doch sicherlich hier, Jesse, ne? Na egal.
Aber hallo. Wir haben ganzen halt Cast zu der Serie gemacht.
Stimmt, der hat halt irgendwie.
Einen halben.
Ja, der hat halt irgendwie kaum Auftritte und so. Also irgendwie ein Film, der irgendwie lustig anfängt, aber bester Plan ist es, irgendwie nach 30 Minuten einfach irgendwie auszumachen oder in die letzten 10 Minuten dann vorzuspulen oder mittendrin sich Popcorn holen zu gehen oder sowas. Der Action-Subplot ist halt irgendwie ein bisschen mau.
Okay.
Hat von euch wahrscheinlich keiner gesehen.
Wer hätte das erwartet bei dem Film?
Ja, ich hatte halt Bock wieder auf so eine Komödie, ja, aber nee.
Okay. Ja, dass du da wirklich Bock drauf. Also, dass du wirklich erwartest, dass es was Gutes wird, aber gut. Ich bin auch in den Film gegangen, habe aber nicht erwartet, dass was Gutes wird. Aber noch kurz die Tristans Antwort abwarten, auch wenn ich mir fast schon denke, du hast den wahrscheinlich schon nicht gesehen, meine ich.
Tristan? Ich habe diesen Film nicht gesehen. Hallo?
Hallo, ich habe nicht verstanden. Tristan hat den Film nicht gesehen.
Okay. Wollt ihr meinen Scheißfilm der Woche?
Der Woche sogar, ja, hau raus.
Des Jahres vielleicht. Also, nein, ganz ehrlich gesagt, Independence Day, ja,
oh, ja,
war ja mal ein großer Film. Und ich habe mich im Nachhinein gefragt, warum der eigentlich so groß war. Weil er ist einfach kein Back to the Future der seiner Zeit oder so. Warum ist er trotzdem irgendwie so groß? Und ich glaube, dass das wirklich damit zu tun hat, dass es einfach mal einer der Filme war, die in dieser Post-Jurassic Park-Zeit kamen, die vor allem von Effekten lebten. Und ich kann mich noch erinnern, das war so eine Zeit, da kam Independence Day und dann kam Twister, der noch komplett inzwischen in Vergessenheit geraten ist.
Twister war großartig.
Und Carsten, auf dich ist fast schon Verlass. Diese ganzen Filme, und die aber eigentlich nicht wirklich als Film überzeugt haben und wo die Effekte gar nicht so schlecht gealtert sind, aber inzwischen der Anspruch an den Film einfach sich erneuert hat, nämlich dass alleine so Effekte, dafür geht man nicht mehr ins Kino, weil heutzutage können, wie Emmerich ja in vielen Filmen seitdem bewiesen hat, kann man im Grunde alles zerlegen und kaputt machen und zerstören und Dante's Peak und die ganzen Dinger gab es da, ja. Und ich denke mir, dass wahrscheinlich deswegen Independence Day so ein Erfolg geworden ist, weil es war nicht so ein einzigartig toller Film. Zumindest habe ich ihn im Nachhinein nicht so empfunden. Und ich glaube, dass deswegen auch der zweite nicht so geil ist. Aber der zweite, eigentlich ist der erste noch okay. Der erste war so ein bisschen Popcorn-Kino, Will Smith, hahaha, und diese Aliens und dann dieses Patriotische, was man fast schon so ein bisschen als lustig bezeichnen könnte. Aber ich fange mal kurz so wie der Carsten an, dass ich versuche, den Film komplett nachzuerzählen, beziehungsweise ich versuche das jetzt in ein bisschen komprimierter Form. Und zwar, es spielt Independence Day 20 Jahre später oder so, also der zweite, und die hat deswegen was Science-Fiction-artiges, weil er eben die Menschen sich die Technik der Aliens zu eigen gemacht haben. Sprich, sie haben jetzt so schwebende Helikopter und besondere Waffen und sind auf verschiedenen Planeten mit tollen Raumschiffen unterwegs und testen da Sachen und haben Verteidigungssysteme, die wir vorher nicht hatten, so Lasergeschichten. Und auf der Erde steht so ein riesengroßes Raumschiff rum von den Aliens, irgendwo in Afrika oder so. Und sie ist aber nicht an und sie haben auch so Aliens gefangen in so einem Gefängnis und die sind aber in so einem komischen katatonischen Zustand und bewegen sich nicht. Aber eines Tages kommt auf einmal ein Signal oder sowas und auf einmal sind die Aliens, und es kam aus dem Trailer so, why are they scared? They're not scared, they're celebrating. Und dann kommt eben wieder so ein Raumschiff. Und natürlich, es wäre nicht ein super amerikanischer inzwischen Regisseur, wenn er nicht wisst, dass man ein zweites Mal ordentliches Schiff drauf schlagen müsste. Da kann man nicht, da muss man Klotze nicht kleckern, gell? Und genau das hat Emmerich gemacht, weil diesmal ist dieses Raumschiff so groß, dass es eine eigene Anziehungskraft hat, ne? so eigene Gravitation hat. Und wo ist es? Es ist auf dem Pazifik. Wo genau? Überall. Und es ist riesengroß, es ist praktisch, ja. Und dann kommen wir zum ersten Tiefpunkt des Films, nämlich dem männlichen Hauptdarsteller, so einem richtigen Meathead. Ich weiß gar nicht, aus welchem Film ich den kenne. Ich weiß nicht, ob er aus irgendeinem Panem-Film ist oder so, aber er ist
doch
so
richtig... Liam Hemsworth, oder?
Kann sein, ja.
Ja, der ist aus dem Panem-Film, das ist der.
Ja, den mochte ich im Panem-Film, glaube ich, schon nicht. Aber so ein typischer, good-looking Sunny Boy, wie man so schön sagt. Und der ist halt so einen Flieger... Pilot von so einem Alien-Mensch-Flieger ich weiß auch immer den ganzen Scheiß erzähle und dann gibt es wieder Krieg und der ehemalige Präsident, wie heißt der nochmal, der Schauspieler, Bill Pullman. Ja, wird inzwischen als verrückt, der hat eingestuft und hat immer irgendwelche komischen Albträume und oh Gott, es ist eigentlich ist ja bei dem Film nur die Frage, wie schafft es die Menschheit, die Aliens diesmal zu schlagen? Weil es geht ja niemand davon aus, dass am Ende irgendwie so die Erde ein rauchender Haufen ist und die Aliens so wegfliegen. Und das Wie ist so bescheuert, aber auch alles, was danach kommt, geht wirklich weit über die Schmerzgrenze hinaus. Man ist ja von amerikanischem Action-Kino oder so viel Pathos und Kitsch und peinlich und Fremdschämen gewohnt, aber was da abgebrannt wird und in kurzer, also eigentlich wird nichts anders gemacht, als man kennt, aber es tut so weh und es ist alles so, es ist so eine Formel, mit der Emmerich inzwischen arbeitet, und ich finde einfach, die funktioniert in dem Film am schlechtesten. Ich meine, ich habe mir alle Filme anguckt, die er so in den letzten Jahren gemacht hat, und irgendwie hat der selbst dieser ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, mit dieser Weltuntergangsfilm, wo L.A. und alles so komplett versinkt und so.
The Day After Tomorrow?
Nee, das war der davor. 2012, genau, oder wie der heißt, oder 2000, keine Ahnung. Der hat ja noch irgendwie, hat ja noch irgendwo Spaß gemacht, aber dieser Film, finde ich, der geht einfach irgendwie zu weit. Und es gibt, glaube ich, viele Leute, die mich jetzt hassen, aber ich fand den einfach so schlecht. Und was man ihm zugute halten muss, ist, also erstmal Jeff Goldblum, der lässt einen manchmal kurz verwirrt, weil man irgendwie der das Niveau des Films hebt und irgendwie einfach so ein Mensch ist, der, wenn er im Film rumläuft, der Film automatisch irgendwie so besser sich anfühlt. Und ich finde, dass die Kamera Arbeit und Licht und alles und so kleinere Szenen, dass man irgendwie merkt, dass Emmerich so ein Kind der Spielberg-Ära ist und auch gerne ein Spielberg wäre. Da gibt es schon so Szenen, wo ich dachte, die Kamera gefällt mir hier gut, der Ton dieser ganzen Szene hat mir gefallen, aber es hat mir so viel nicht gefallen. Was mir ganz gut, nee, ich weiß nicht, also es gibt so eine Mutterbiene-Alien und so, das hat mir irgendwie ganz gut gefallen eigentlich, aber eigentlich auch wieder nicht. Es ist einfach scheiße, der Film. Wollt ihr euch diesen Film angucken?
Also ich habe extra noch letztens ein Review darüber gesehen und das Review war so positiv oder ich habe es so positiv übernommen, dass ich mich schon echt auf diesen Film gefreut habe.
Ja, du weißt ja, ich kann doch nicht mal Sachen scheiße finden, die andere toll finden. Das so ist es mit Geschmäckern.
Ja, ja. Ich will ihn auf alle Fälle noch sehen, aber ich glaube, der kommt hier in Deutschland irgendwie erst in den nächsten Monats raus oder so.
Okay, aber ich
passend zum Independence Day, wenn er irgendwie einen Monat vorbei ist.
Ich glaube sogar, pass auf, ich lese mal kurz was vor, okay. Und jetzt mal ausführlicher. Independence Day 2 war der erste Film war der erste Film durchaus gutes Popcorn-Kino ohne Tiefgang, versagt der zweite auf ganzer Linie. Story im Endeffekt eine Neuauflage vom ersten Teil, die zudem noch ohne wirkliche Höhepunkte dahin plätschert. Dazu kommen eine Menge unsympathischer Haupt- und Nebenfiguren. Selbst Schauspieler aus dem ersten Teil sind vollkommen blass und substanzlos gewesen. Aber die Ansätze an ein paar Stellen auch Lacher fürs Publikum zu liefern, breiten wir lieber mal den Mantel des Schweigens aus. Gelacht hat man bestenfalls über das, was einem da präsentiert wurde. Und dazu noch ein ärgerliches Ende. Marke, hallo, es kommt auch noch ein dritter Teil. Ich hoffe aber inständig, dass dies nicht der Fall ist. Fazit, so sehr ich den Schwaben in Hollywood auch schätze, das war wirklich absolut nicht sehr Emmerich. Wie sagt es der katholische Filmdienst immer so schön? Wir raten ab. Und dem würde ich mich in diesem Falle gerne anschließen.
Was war das? Spiegel.de?
Khalil Böller in meiner Facebook-Timeline.
Ach so.
Liebe Grüße ins Schwobeland. Eben, wenn der Trash-Gott diesen Film zerreißt, obwohl der Trash-Gott ja, der hat ja Geschmack, der mag ja nur Trash, aber das ist ihm nicht Trash genug, scheinbar.
Na? Es ist ja kein extra Trash, es ist ja nicht als Trash gedacht.
Eben. Aber er mag halt, Khalil mag keine Sachen, die auf Trash gebürstet sind, das muss man auch nochmal dazu sagen.
Ja, aber wenn, dann kann er sich ja Independence Day 2 angucken.
Es gab ja irgendwie Dance, gleich, also mit so einem Dance dann, also wo
getanzt. Nee, mit irgendwie wie die Plural von die unabhängigen Personen. Independence Day, verstehst du? So ein Wortspiel.
Aber Independence Day ist doch Unabhängigkeitstag. Also
ja, die Unabhängigkeit. Aber wenn du jetzt zum Beispiel ein unabhängiger Politiker bist, dann bist du ja independent.
Ach, mit TS.
Und davon der Plural, genau. Okay, Independence Day. Und der Film ist, glaube ich, von Asylum, also diesen, keine Ahnung, Sharknado und Piranha Doppel-D und so Machern.
Okay. Na gut.
Total
Schweigen. Tristan, was möchtest du dazu sagen? Wirst du ihn dir angucken?
Ich habe überhaupt kein Interesse an dem Film.
Das ist gut so.
Das ist tatsächlich so. Also ich fand schon den Namen dumm. Sorry, aber so ein Untertitel Resurgence, finde ich, ist schon das erste Zeichen dafür, dass es einfach nur noch irgendwie so eine Kuh ist, die man melken will, weil wir sind ja momentan in der Zeit, in der alles aus den 90er Jahren gemolken wird, weil wir eine Generation sind, die jetzt zahlungskräftig ist. Und es ist halt einfach modern, Dinge jetzt hochzubringen, die wir aus unserer Kindheit kennen, jetzt, wo wir finanzstark sind und wofür wir nochmal Geld ausgeben. Und das lassen halt viele mit sich machen. Genau deswegen kommt jetzt auch so ein Trolls-Film. Also falls ihr euch noch an diese kleinen Figuren erinnern könnt, die wir alle in der Tasche dabei hatten.
Ich hatte nie so eine Scheiße in der Tasche.
Ja, da warst du auch schon zu alt für. Da warst du schon zu alt für.
Und ich musste mein ganzes Geld in Amiga stecken. Ich hatte kein Geld für irgendwas anderes.
Ich hatte gar nichts. Meine Eltern haben nichts erlaubt. Ich hatte einen Holzklotz. Aber der war toll.
Zeugen Jehovas?
Nee, einfach nur, ja, streng, ne?
Ja. Okay, das tut mir leid, das ist jetzt ein betretenes Schweigen.
Ja,
deswegen war für dich Room auch so positiv besetzt, weil der hatte immerhin Spielzeug. Aber dann komm du doch mal mit einem nächsten Film um die Ecke. Oder dürfen wir wieder uns aussuchen?
Ja, ihr dürft euch aussuchen. Ich stelle immer zwei zur Wahl. The Big Short und Room haben wir ja jetzt eben viel, ja, die Wahl ganz klar auf Room. The Big Short ist also aus dem Rennen.
Ja.
Das heißt, ich habe jetzt zwei zur Auswahl. Einen ganz alten, den ich auf VHS geguckt habe in dem besagten Airbnb und einen recht neuen, wo ich auch nicht sicher bin, ob ihr den schon hier besprochen habt, den ich im Flugzeug gesehen habe. Und es ist einmal Sideways und Eddie the Eagle.
Eddie the Eagle, habe ich den nicht auch schon mal besprochen hier? Oder wenn nicht, dann lass uns den doch angucken, anhören. Den fand ich nämlich, da habe ich auch geguckt, deswegen interessiert es mich auch ein bisschen, was du dazu sagst.
Okay. Carsten, hast du den zufällig gesehen?
Eddie the Eagle habe ich nicht gesehen, aber ich habe halt Sideways gesehen, hauptsächlich aus beruflichen Gründen. Und der war eigentlich das ganz okay. Das
würde mich jetzt aber doch interessieren. Wieso aus beruflichen Gründen? Bist du bei einem Weinkeller angestellt?
Fast, ja. Ich habe einen Webshop für einen Weinhandel geschrieben.
Ach was.
Und da habe ich ja auch regelmäßig Weinverkostungen gehabt und konnte dann auch solche Sachen sagen wie auf Schilf angebaut und so.
Der hat sich ein paar Mal, das hat man immer gemerkt, an Freitagen hatten sie so eine Wein-Dings-Workshop und da war Carsten dann immer rotzebesoffen. Das ist alles, was war.
Ja, das ist allerdings zum Teil wahr, ja.
Ach was, das passt jetzt so gar nicht in mein Bild von dir, Carsten, muss ich ganz ehrlich zugeben.
Ja, auch nicht.
Dass meins, wenn ich dir jetzt vorstelle, wie wir beide, wir gehen so aus und wir haben Spaß und essen und dann kommt die Weinkarte und dann denke ich so, ach, jetzt suche ich für uns und für mich und Carsten mal einen schönen Wein aus. Und dann machst du da einen auch dicke Hose oder was und sagst, oh Gott, nee, doch gar nicht mehr logisch, ich bescheuert, ich hau dir sofort eine runter.
Ich müsste halt mich wieder reinlesen, aber im Prinzip wusste ich mal die ganzen Traubensorten, aus welchen Trauben auch Champagner hergestellt wird. Keine Ahnung, wie man einen Weißwein hinbekommt, obwohl er eine rote Farbe hat oder was andersrum. Und keine Ahnung, warum Weine süßer sind als andere und wie es mit dem Alkoholgehalt auf sich hat und so weiter und so fort. Das wurde uns alles wissensmäßig vermittelt.
Jetzt sag mir nochmal ganz kurz, wie war das noch? Was war das noch? Es gab doch diese eine Szene, wo die beiden in Sideways neben dem Restaurant stehen und er sagt irgendwie, ich glaube doch, es war Merlot. Wenn irgendjemand Merlot bestellt, dann gehe ich sofort.
Ja, weil, weißt du, warum das so ist? Ich glaube, weil Merlot, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, einfach kein... unter Weinkennern, glaube ich, als qualitativ hoher Wein angesehen wird. Sondern das ist ja häufig, glaube ich, eher, keine Ahnung, so zum Wegknallen. Aber ich will da jetzt auch nichts, niemanden was, es gibt bestimmt noch sehr, sehr gute Merlots. Wie gesagt, ich bin jetzt lange da schon wieder raus, seit locker einem Jahr und habe wieder vieles vergessen, weil ich habe halt ein Gedächtnis, das sich hauptsächlich nur aus Computerspielen und alten Serien befüllt.
Okay. Gut, dann erzähle ich von Eddie the Eagle so viel zu einem ganz kurzen Weinexkurs mit unserem Experten Carsten Pohl. Vielen genau. Dank. Für nähere Fragen. Schreibt ihm doch einfach eine E-Mail, da freut er sich. Und ja. Eddie the Eagle ist ein Film über den tatsächlich im echten Leben dagewesenen Eddie Edwards, heißt er, ne?
Ja.
Genau, Eddie Edwards, der erste britische Skispringer war. Ich weiß nicht, ob er der einzige britische Skispringer war, weil ich den Sport nicht so intensiv verfolge. Gab es nochmal einen britischen Skispringer? Höchstwahrscheinlich. Aber er war der erste und das liegt natürlich daran, dass Großbritannien sich nicht als große Skispringernation hervorgetan hat. Wahrscheinlich, weil die Anzahl von Gebirgen auf der Insel relativ übersichtlich ist.
Besonders mit Schnee obendrauf.
Ja, mit, ne? Schnee ist schwierig. Ja, ja, und es ist aber so, Eddie ist, und das wird in dem Film echt charmant gezeigt, ist praktisch von klein auf von dem Gedanken besessen, bei den Olympischen Spielen dabei sein zu wollen. Und man sieht ihn dann bei zahllosen, wirklich teilweise sehr lustigen Versuchen, verschiedenste Sportarten zu meistern. Und er schafft es dann letztendlich auch, im Skiteam, also ich glaube, er fährt Slalom oder irgendwie sowas, eine ganz passable Leistung abzuliefern und wird auch irgendwie da Kreismeister oder schieß mich tot, kommt auf jeden Fall in dieses olympische Team, wird aber dann letztendlich doch aus diesem olympischen Team rausgeschmissen, weil er einfach nicht vorzeigbar ist. Man muss nämlich sagen, der Eddie sieht ein bisschen Panne aus, ich glaube, das ist der diplomatischste Begriff dafür, trägt eine dicke Brille, der Kiefer immer so leicht nach vorne geschürzt. Er sieht einfach irgendwie ein bisschen komisch aus. Und er hat auch einen leicht merkwürdigen Charakter. Er ist so ein bisschen autistisch, würde ich sagen, also so ein bisschen in sich gekehrt. Das Einzige, was ihn so richtig zum Laufen bringt, ist halt dieser Gedanke, bei den Olympischen Spielen dabei zu sein. Und was man dazu sagen muss, der Hauptdarsteller wird gespielt von Tyrone Egerton.
Den kennt ihr aus wie heißt der nochmal?
Kingsman, genau. Und das fand ich so geil, weil ich meine, in Kingsman spielt er halt so einen mega krassen, gut aussehenden, starken Typen, irgendwie der coole, lässige Boy von nebenan, aus den krassen Armenvierteln Londons und so. Und ich fand ihn da mega überzeugend in der Rolle, als auch Typ, der richtig austeilen kann. Und in Eddie the Eagle spielt er halt diesen Eddie, ja, also und trägt dafür auch so eine dicke Brille, guckt immer total komisch in der Gegend rum und wird teilweise zum Beispiel im Kontakt mit Frauen zum verschüchterten kleinen Jungen. Der Kontakt mit Frauen ist übrigens mit der deutschen Schauspielerin Iris Berben ist es, ne? Ja. Die dort.
Ernsthaft?
Ja, Iris Berben spielt.
Iris Berben
mit? Ja, Iris Berben spielt mit, weil Eddie nämlich nach Garmisch-Partenkirchen zur großen deutschen Sprungschanze fährt, um dort halt springen zu lernen. Und jetzt komme ich gleich zum nächsten Star in diesem Film. Das ist nämlich der gute Hugh Jackman, den ich ja unfassbar sympathisch finde, besser bekannt auch als Wolverine. Und Wolverine und Iris Berben sitzen in mehreren Szenen nebeneinander. Und das fand ich irgendwie eine lustige Vorstellung, dass unsere Iris mit dem Hugh, zusammengespielt hat und die jetzt Best Friends sind. Ja, der Hugh spielt nämlich einen ehemaligen amerikanischen Skispringer, der in Garmisch-Partenkirchen Hausmeister geworden ist und halt Eddie zuschaut, wie er halt seine Versuche unternimmt, irgendwie Skispringer zu werden, nachdem er aus dem Skiteam rausgeschmissen wurde. Ja, und es ist so ein bisschen, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel man jetzt tatsächlich davon glauben kann. Ich glaube, es ist halt einfach von diesem lustigen Typ inspiriert, von Eddie Edwards, den es halt tatsächlich gab und der dann auch schlecht gesprungen ist, aber für den nur gezählt hat, dabei zu sein. Ich rede einfach mal weiter, während der Philipp sein Zimmer umräumt.
Entschuldigung.
Sieh die Hose wieder an.
Ich hab's noch nicht so weit.
Okay. Zwischen Iris Berben und Hugh Jackman sind übrigens fast 20 Jahre Altersunterschied.
Ja, gut, zwischen der Frau von Hugh Jackman und Hugh Jackman selbst auch, glaube ich, mindestens.
Nur in die andere Richtung. Steht das.
Ja. Nee, Hugh Jackman ist mit einer älteren Frau zusammen.
Oh, okay, der alte MILF Hunter.
Zufällig Iris Berben?
Zufällig nicht. Zumindest wüsste ich es noch nicht. Wenn, dann müssten sie sich beim Dreh kennen und lieben gelernt haben. Aber gut, ist nicht auszuschließen. Iris Berben kommt schon ganz schön hot rüber. Also ich in der Szene im Film, ich muss schon sagen, ich hätte nicht Nein gesagt. Ne?
Es gibt auch also, mal so eine Szene, wo man das Gefühl hat, da kommt so eine kleine MILF-Sex-Szene.
Ja, was heißt das Gefühl? Sie sagt halt, weil willst du heute nicht bei mir schlafen? Also das ist schon, sie hat es schon faustdick hinter den Ohren. Ja. Aber der gute Eddie hat halt andere Dinge im Kopf als... Genau. Seine kleine Sprungschanze.
Und es hat nichts mit einer Faust und auch nichts mit einem Dick zu tun.
Nee, genau. Der ist also nicht tanzgesteuert.
Also ich muss ganz kurz einen kleinen Applaus geben für den lustigen Gag, seine kleine Sprungschanze. Ich musste drüber grinsen.
Ja, das ist ja mehr, als ich mir erhoffen konnte. Wer will schon einen Lacher, wenn er einen Grinsen bekommt?
Ich habe gedacht, ich krieg Props für mein Faust, Dick und mit Faust und Dick, aber...
Nee, das war viel zu plump.
Ja,
das ist halt die feine Art des Humors.
Die feine englische Art kriege ich jetzt von Carsten mir beigebracht. Die Kniffe des Humors.
Nee, ich kann es nur erkennen. Ich kann es ja selber nicht tun.
Gut, dass du es dazu sagst. Du bist nämlich bekannt dafür, eine Spaßgranate. Nee, Entschuldigung. Komm, Entschuldigung, mach weiter, Tristan.
Ich war schon fast am Ende. Also ich glaube, die Story kann man da abschließen. Sie ist ja bekannt, also es ist ja eine wahre Geschichte. Teilweise, er ist am Ende bei den Olympischen Spielen tatsächlich angetreten und der Weg dahin, sich tatsächlich zu qualifizieren, sich durchzubeißen, ist tatsächlich super kurzweilig. Ich habe sehr die Musik genossen, die bewusst auf 80er gemacht war. Die fand ich sehr cool. Ich fand alle Hauptdarsteller, also sowohl Hugh Jackman in seiner Rolle als grummeligem Hausmeister, der sich am Ende dann doch zum Mr. Miyagi herausentpuppt, fand ich sehr cool, wie auch den Tyrone Egerton. Und nebenbei gucken, wenn man irgendwie nach Hause kommt, fand ich den eigentlich ideal. Kann man echt gut anschauen. Aber wenn ich mir einen Film einfallen würde, der so in die Richtung geht, dann vielleicht Cool Runnings.
Ich wollte es gerade fragen.
Nein, aber ich find Cool Runnings, ich finde Eddie the Eagle ist wesentlich charmanter. Der Cool Runnings ist schon mehr auf Humor gebürstet.
Hast du was gegen Schwarze, Philipp?
Ja, genau. Rassismus. Voll. Ich hasse Schwarze. Nein. Ich finde, der Eddie the Eagle Film im Gegensatz... Obwohl, nee, Cool Runnings ist schon natürlich... Du hast schon eine super Parallele gefunden, aber ich finde, von der Tonalität her hat der Eddie the Eagle so einen Charme, nämlich dass er wirklich wie ein Sportfilm funktioniert, aber das Ziel ist nicht zu gewinnen, sondern das Ziel ist der sportliche Gedanke, nämlich überhaupt dabei sein zu dürfen. Nicht dabei zu sein, sondern dabei sein zu dürfen. Und dieses Ziel wird genauso ernst und spannend in Szene gesetzt wie der Sieg bei anderen Sportfilmen. Sprich, es gibt alles, was es auch sonst, Mr. Miyagi ist ein sehr schöner Vergleich, es gibt so diesen typischen Lehrer, den eben Hugh Jackman spielt, und es gibt auch diese typischen Montagen und diese kleinen Trainingsmontagen, und auch die kleinen Trainingstricks und was er mit ihm macht, was dann eben auch teilweise wahrscheinlich ein bisschen off the grid ist. Und es gibt natürlich auch noch die eigene Story-Arc des Trainers, der nämlich praktisch jemand ist, dem genau das gefehlt hat, wovon Eddie the Eagle zu viel hat, nämlich der konsequente Abschlusswille und alles gefehlt hat. Und das finde ich eine total tolle Mischung und macht den Film auch total sympathisch. Und obwohl der Hauptdarsteller, man neigt ja dazu, Filme, wo der Protagonist unterbelichtet ist, auch schnell unterbelichtet zu finden. Also dass man denkt, oh Gott, ich möchte die ganze Zeit zum Debilen zu gucken. Das hat einmal Forrest Gump geschafft, aber sonst fast niemand. Aber der für den Film. Ja,
da muss ich kurz einwerfen, zu einem meiner Lieblingsfilme würde ich immer noch Napoleon Dynamite zählen. Und genau. Der hat halt auch so.
Ja, die sind ganz ähnlich.
So einen schrägen Hauptcharakter, der irgendwie, weiß ich nicht, entweder doof ist oder irgendwie sehr eigenartig zumindest.
Ja.
Oh, jetzt habe ich den Philipp kaputt
überhaupt geredet. Überhaupt nicht. Du hast ja völlig recht. So. Es ist nur, dass eben diese Geschichte hier noch im Gewand eines Sportfilms kommt. Und aber der Vergleich ist gut. Ich mochte den Film auch. Ich mochte Eddie the Eagle auch.
Ja, ich fand, er war dann tatsächlich ein bisschen abrupt zu Ende, wobei ich da nicht hundertprozentig weiß, wie man sich auf mein Urteil verlassen kann. Es war, glaube ich, der dritte Film hintereinander, den ich mir angeschaut habe, auf einem 12-Stunden-Flug. Und ich hatte dann irgendwie das Gefühl, der war auf einmal vorbei.
Der hat auch mit so einer komischen Sequenz aufgehört, mit "We are now approaching the airport, please put your seats back up." Nee.
Das
ist ein komischer End-Soundtrack für die Credits. Und dann kam auf einmal so ein Bild, wo man meinen Flieger sah und über so einer Landkarte. Nein. Ja, cooler Film. Carsten, du bist dran.
Ich habe 4 Stück zur Auswahl und ich lasse euch die Auswahl.
Eine Sache noch kurz, guck dir den Film an. Ich glaube, du hättest auch Spaß an dem.
Ich glaube auch, das ist ein Film für den Carsten.
Definitiv was für mich, ja.
Genau.
Ja. Okay, ja, fange ich an. Also sucht es euch aus. Zuerst The Huntsman and the Ice Queen.
Habe ich auch gesehen.
Ist halt Fantasy-Film mit Charlize Theron und Emily Blunt. X-Men Apocalypse hatten wir, glaube ich, auch schon mal besprochen. Ja. Eye in the Sky, schwer, den in irgendeine Kategorie
hätte
zu
ich mir packen. Hätte ich mir beinahe heute angeguckt.
Und Whiskey Tango Foxtrot, der neue Tina Fey-Film.
Ist das, wo sie irgendwo eine Berichterstatterin im Irak oder irgendwas spielt?
Genau, basiert auf wahrer Begebenheit.
Ja, also Philipp, ich fände Letzteres ja gar nicht unspannend, weil der soll zwischen Comedy und doch ernst sein und so, ne?
Genau, also okay, ich kann ja beide Filme erzählen, besonders weil Whiskey Tango Foxtrot deutlich besser ist
Die Double Feature, mein Freund.
Okay, gut. Dann lasse ich das sein. Also Whiskey Tango Foxtrot war von diesen 5 Filmen, die ich gesehen habe, noch mit einer der besten. Er wurde zwar
von
als...
Von den 5 mit... Einer der besten.
Ja, ich traue mich nicht, so klare Urteile mehr zu sagen. Ne? Da habe ich Angst, dass ich hier festgenagelt werde und noch jahrelang penibel Buch geführt wird.
Du darfst doch.
Aber nein, okay, mir hat er gefallen. Okay, muss man fairerweise sagen, ich habe auch jahrelang immer 30 Rock geguckt und deswegen konnte ich mit Tina Fey Humor immer viel anfangen. Punkt. Tina Fey spielt dort eine Anfang 40-jährige Reporterin, die in irgendeinem, ich sage mal, kleineren US-Sender oder zumindest einen US-Sender, der nicht unbedingt für Nachrichten bekannt ist, den Job bekommt nach Oh, verdammt, hab ich mir vergessen, welches Land das war. Ich glaube, es war Afghanistan oder in den Irak. Zumindest so als Embedded Reporterin, ich glaube, es war Afghanistan, als Embedded Reporterin nach Afghanistan zu kommen, mitzukommen, so für mehrere Monate. Und das wird auch schon in so einer relativ lustigen Szene am Anfang schon irgendwie so dementsprechend gemacht, denn dieser Chef des Senders oder der Nachrichtenabteilung hat halt irgendwie so ein paar Leute in so einen Konferenzraum geholt und dann zu denen gesagt, ja, ja, wir haben ja diese einmalige Möglichkeit vom amerikanischen Militär hier einen Reporter dort zu embedden, ja, also dass er quasi von der Front live reportet. Und ich habe euch hier alle ausgewählt, weil ihr alle über 40 seid und keine Kinder habt, ja. Und irgendwann fängt dann eine Frau im Hintergrund an zu weinen. Und das ist halt ohne Humor irgendwie ziemlich witzig. Ist egal. Tina Fey hat halt irgendwie erst keinen Bock, aber dann bekommt sie dann doch noch so eine Epiphanie und tut es dann trotzdem und lässt sich dann nach Afghanistan embedden. Und dort stellt sie ihr Leben quasi komplett auf den Kopf. Eigentlich gar nicht so sehr, weil ihr das Leid dort irgendwie so sehr zu Herzen geht, sondern einfach, weil das halt was völlig anderes ist. Also sie lernt neue Leute kennen, unter anderem eine britische Reporterin, die dir bestimmt hier sehr gefallen wird, Philipp. Hier die Blondine aus Wolf of Wall Street, die Frau von Leonardo DiCaprio.
Ich bin jetzt ein bisschen überrascht, warum sollte die Margot mir gefallen? Oder wie kommst du jetzt darauf, dass die mir gefällt?
Ich hatte in Erinnerung, als du von Wolf of Wall Street erzählt hast, dass du gesagt hast, boah, die sieht so unglaublich gut aus. Ich meine, die sieht ja auch sehr, sehr gut aus, aber du hattest es nochmal extrem unterstrichen. Okay, so in meinem Hinterkopf
hängen. Aber sie ist nicht mein Typ Traumfrau, aber gut, sie sieht
halt... Mag sein, so oder so, ist ja auch völlig egal. Sie spielt zumindest dort mit als irgendwie Reporterin aus England oder so und die leben dann halt in so einem Hotel und da gibt es halt viel so zwischenmenschliche Beziehungen zwischen den Leibwächtern und unter den Reportern und mit der lokalen Bevölkerung und irgendwelchen Übersetzern und so weiter und so fort. Und dieser Film, obwohl es halt so quasi als Haha-Komödie wie Central Intelligence, glaube ich, vermarktet worden ist, ist es viel mehr so etwas, was, glaube ich, als Dramödie bezeichnet wird. Es gibt zwar ab und zu Humor in dem Film, aber der hat nicht die Hauptrolle. Ich
wusste
nicht,
dass das ein deutsches Wort ist.
Die Dramödie. Die Dramödie, ja genau. Ich weiß gar nicht,
wie... Dramedy, glaube ich, ne?
Ja, Dramedy oder so, genau. Es geht halt viel mehr darum, dass Tina Fey halt mit ihrem Leben nicht so ganz zurechtkommt, dass die Welt, in der sie dort sind, also das Militäraufgebot in Afghanistan, dass das halt alles andere als gut ist, dass es der Bevölkerung nicht so gut geht. Aber das wird selten plump gemacht. Also ich fand es erstaunlich, es ist ja häufig so, dass wenn es halt so um Kriegsgebiete geht, dass dann halt irgendwie das Leid der Bevölkerung so als extrem krass dargestellt wird. Das wird's in dem Film aber nicht. Ich meine, klar, die leben da irgendwie in Armut und ständig Explosionen und Gewalt, aber sie haben halt auch noch irgendwie eine Art von Privatleben. Ja, es gibt irgendwie einen Markt, Menschen gehen irgendwie noch auf irgendwelche höchst verbotenen Untergrund feiern und so. Es scheint also noch irgendwie was von einem normalen Leben zu herrschen und all da drin spielt halt Tina Fey mit und das Ganze fand ich super unterhaltsam, vielleicht auch deshalb, weil ich irgendwie völlig anders in diesen Film gegangen bin oder ihn völlig anders dann erlebt habe, als ich eigentlich erwartet hatte. Ich dachte, es wird halt eher so eine Haha-Komödie wie
weil du warst enttäuscht, du warst enttäuscht, dass es nicht so wie dein Dwayne Johnson-Film war, da hattest du nicht Bock drauf.
Ja, es ist halt genau das andere, genau. Und dementsprechend fand ich ihn erstaunlich gut, unter anderem auch sehr lustig. Ich bin heute schlecht mit Namen oder generell schlecht mit Namen. Der aus dem ersten Spider-Man, der Doc Ock, der Bösewicht. Nee, das war der gar nicht. Egal.
Zumindest wenn dann überhaupt.
Ja, ich hab mich vertan. Zumindest da gibt es einen Schauspieler, der spielt da den afghanischen Innenminister, der sich so halb in Tina Fey verguckt hat und sich so, ich will nicht sagen Borat-Style, aber sehr ungewöhnlich an sie ranmacht. Und da verrate ich vielleicht schon ein bisschen zu viel vom Film, aber nichtsdestotrotz, ich fand ihn erstaunlich gut. Einer schon der besseren Filme von den fünf, die ich da aufgezählt habe. Und ich glaube, aus den Kinos ist er schon lange wieder raus oder so, aber kann man auf alle Fälle gucken. Also Whiskey Tango Foxtrot, also What the Fuck im Prinzip, fand ich gut.
Cool.
Und wenn ihr wollt, kann ich euch sagen, warum Eye in the Sky ganz schlecht ist. Aber egal.
Echt, der ist schlecht? Überhaupt? Das ist mit so ein Drohnen-Thriller.
Ja, aber lustigerweise mit komischer Asterix und Obelix Amtsblatt A38 Bürokratiekomödie mittendrin. Absolut unverständlicher Film, meiner Meinung nach. Aber ich weiß nicht, kennt ihr das aus irgend so... Okay, ich will nicht mal in kein Double Feature hier reinbringen, aber Eye in the Sky, da geht es halt um den Drohnenkrieg, ja, die werden hauptsächlich aus Las Vegas gesteuert, diese ganzen Drohnen, da hat halt das amerikanische Militär, ich weiß nicht, ob es die Luftwaffe ist oder keine Ahnung, hat halt so ein großes Drohnenzentrum und über der ganzen Welt, hauptsächlich, ich würde bald ja sagen Irak, vielleicht war es auch Afghanistan, können die dann halt per Fernsteuerung dort vermutliche Terroristen in die Luft sprengen. Und darum geht es eigentlich in dem Film hauptsächlich, über diese Drohnenzentrale und wer da bestimmt, wer da erschossen wird und wer da in die Luft gesprengt wird und so. Klingt alles sehr dramatisch, hat auch irgendwie so einen super ernsten Unterton, aber mitten in dem Film ist halt eine gefühlt 20-minütige Szene, wo um Erlaubnis gefragt wird, ob man da jetzt einen Bombenabwurf erlauben darf oder nicht. Und das Ganze ist in einer, will ich schon sagen, keine Ahnung, Klamauk-artigen Komödie mit einem britischen Außenminister, der mit Durchfall auf dem Klo sitzt und einem amerikanischen Außenminister, dem irgendwie alles egal ist und hin und her Schieberei verpackt, wo man sich echt nur an den Kopf packt, wieso ist diese Szene in einem sonst ernsten Film drin oder ich habe den Film überhaupt nicht gerafft und es war nie irgendwie ernst gedacht oder das ist sehr ernst und ich finde es nur bizarr komisch. So oder so, Eye in the Sky, ziemlich mieser Film.
Ich bin überrascht, wie es der gute Carsten immer wieder schafft, sich Sonderrechte herauszuarbeiten.
Ja, weil ich
die Befürchtung habe, dass du mag keine Double Penetration.
Genau. Ja, besonders, weil ich befürchte, dass der Philipp gleich sagt, doch, ich muss die Kinder noch ins Bett bringen, es ist schon wieder so spät, wir machen Schluss.
Du hast aber auch recht, deine Dings hat, aber jetzt mache ich auch noch zumindest so eine halbkurze Geschichte, ja? Also so ein bisschen, okay. Im Grunde mache ich jetzt die Carsten-Schwanz-Form der Kritik.
Okay.
Und zwar, ich halte mich kurz. Und zwar, Now You See Me 2, Now You See Me 1, ich weiß gar nicht, ob es ein Überraschungserfolg war, aber ich fand es irgendwie ein lustiges Thriller-Konzept mit, oder Thriller ist vielleicht sogar das falsche Wort, ich weiß nicht, so spannend war er ja nicht, sondern mehr so einen Heist-Film im Grunde,
ja.
mit Illusionisten und einer Gruppe, und die waren so ein bisschen Boygroup-mäßig aufgebaut, und was mich damals gestört hat, ist, dass die Tricks, die sie gemacht haben, alles eindeutig CGI waren, wo man wirklich sich da bei den Illusionisten Rat hätte holen können und auch so gewisse Sachen hätte bringen können. Und dass im Nachhinein, wenn dann praktisch wie bei allen Heist-Filmen dann der große Clou aufgeklärt wird und die rekonstruiert wird, wie in so einem Agatha Christie-Film dann der Mord, dass da teilweise man natürlich 15 Augen zudrücken musste, dass das praktisch so geplant werden konnte und so funktionierte und überhaupt. Und eigentlich bei allem, was negativ ist, haut der zweite Teil da ordentlich eine Schippe drauf. Weil den ersten fand ich eigentlich, also es war kein Film, wo ich dachte, hey, den müsst ihr euch echt angucken, aber es war ein Film, wo ich dachte, hey, da habe ich jetzt gar nichts erwartet. Ich wusste auch damals übrigens gar nicht, was für ein Film das war. Ich bin einfach reingegangen und fand es irgendwie ganz unterhaltsam. Aber eben nichts, wo ich eher sowas, oh, der kommt heute Abend im Fernsehen, es regnet, den hast du nicht gesehen, oh, guck dir den mal an, vielleicht eine halbe Stunde, und wenn du ihn dann gut findest, dann guck weiter. Und der zweite Film, der hat mich dann schon gestört, weil es irgendwie, sie dachten, sie müssen von allem mehr machen, und es wird total bizarr und unrealistisch und größer auch irgendwie. Und ich könnte mir vorstellen, wenn jemand so richtig abgegeilt hat auf den ersten Teil, dass er den vielleicht sogar cooler findet oder gleich cool, aber ich fand ihn ein bisschen belanglos und ich finde, bei solchen Sachen ist es ganz wichtig, dass man immer noch so einen Bezug zur Realität hat, um eine Illusion wirklich toll finden zu können, muss man wissen, dass sie praktisch echt funktioniert. Und deswegen findet man auch so eine David Copperfield-Show toll, weil man denkt, ey, wie kam der jetzt aus dieser Kiste da hinten raus und hängt jetzt da über uns und wie hat er das bloß gemacht? Aber wenn man dann merkt, dass die Filmemacher einfach auf CGI zurückgreifen, dann können sie Leute praktisch auch echt mit Thunderbolt durch die Gegend fliegen lassen. Und es funktioniert nicht, weil man eben irgendwann merkt, hey gut, da wird gar nicht versucht, eine Kausalität oder eine Logik herzustellen zu diesen Illusionen. Und aber der Thriller an sich, also der Thriller, die Handlung an sich mit Bösewicht und allem, ist in sich schon irgendwo logisch, aber es ist auch irgendwie alles ein bisschen albern. Aber von daher.
Kurze Frage, spielt Mark Ruffalo wieder mit?
Ja.
Ah ja.
Spielt auch wieder eine tragende Rolle. Vielleicht sogar eine noch tragendere als letztes Mal.
Ja, das ist. Also ich hatte in Amerika wirklich jedes Mal, wenn wir den Fernseher eingeschaltet haben, wenn wir dann irgendwo in einem Hotel waren oder so, lief tatsächlich Werbung für Now You See Me 2. Das war in Amerika der Film, der da gerade beworben wurde. Also hatte ich den totalen Overkill. Und der Trailer hat mir ganz gut gefallen. Also ich hätte mir wahrscheinlich sogar mal angeguckt.
Ja, kannst du ja auch machen. Ich fand mal einfach, bei mir hat's.
Bei vielen zweiten Teilen.
Die Grenze so ein bisschen überschritten von dem, was ich sehen wollte und nicht sehen wollte. Naja. Okay, hast du auch noch so eine Kurzkritik, die du hinterher schieben möchtest? Oder
gucken wir an,
wie Ronaldo anfängt zu weinen?
Ich habe tatsächlich eine Kurzkritik. Da muss man gar nicht viel zu sagen, aber ein Film, der letzte tatsächlich, den ich im Flugzeug gesehen habe, der mich total überrascht hat. War witzigerweise der Animationsfilm Paddington. Ich hatte unheimlich viel Gutes über den gehört, deswegen habe ich gedacht, so, nachdem du dir jetzt Hateful Eight und irgendwie, was weiß ich noch, was ich mir angeguckt habe, guckst du dir jetzt noch irgendwas Leichtes an. Und es geht halt um einen Bär, der ein kleiner Junge ist, der sprechen kann, der aus dem dunkelsten Peru nach London kommt und dort bei einer Familie unterkommt. Und es war ein Film, und das passiert echt nicht oft, wo ich laut lachen musste. Also nicht irgendwie im Sinne von, ich fand es witzig und habe so in mich reingegrinst, so wie es eigentlich meistens ist, sondern ich musste laut lachen. Und
weil du ihn so schlecht fandest?
Nee, er war wirklich super gut. Also ich fand ihn mega gut, ich fand ihn mega witzig, ich fand den Bär super, ich fand die Witze super. Man sollte ihn sich auf jeden Fall im Original angucken, weil ohne den britischen Akzent ist es, glaube ich, geht viel von dem Humor verloren, weil der Film lebt einfach von dieser steifen britischen Art. Und wie der Bär diese irgendwie untergräbt und gerade wenn man irgendwie Kinder hat, glaube ich, das ist ein Film, das ist ein Hit.
Ich habe gehört, dass die Nachbarskinder, deswegen bin ich mit meinen Kindern nicht rein, dass die den so ein bisschen scary fanden, den Film.
Okay. Das kann ich natürlich schwer einschätzen, wie Kinder auf manche Szenen reagieren. Der wird halt gejagt, weil er ausgestopft werden soll. Das kann man unter Umständen...
Klingt schon ein bisschen scary, muss ich
sagen. Es gibt ja diese eine Szene, wo er aufgeschlitzt wird und dann sein Gedärm aufgehängt wird.
Ah, okay,
fand ich jetzt eigentlich okay.
Ja, verstehe ich.
Nee, ich weiß es nicht. Also der hat schon ein paar dunkle Szenen. Ich meine, es ist halt eine der gruseligsten Figuren, die man sich überhaupt vorstellen kann drin, nämlich Nicole Kidman. Hm. Die spielt die Böse. Und die ist halt schon von vornherein gruselig.
Ja, ich habe gelesen, dass irgendwie so eine Gruppe Kinder in Finding Dory gegangen ist, aber der Kinobetreiber hat es irgendwie so ein bisschen verpeilt und hat den Trailer zu Sausage Party am Anfang gezeigt, was halt so eine R-rated Seth Rogen-Komödie ist.
Habe ich.
Wo Lebensmittel gegessen werden. Also da sieht man halt so Baby-Karotten, wie sie zermahlen werden.
Also sprechende Babykarotten sollte man vielleicht dazu sagen.
Ja.
Ja, aber ich was wollte ich noch sagen? Es kam doch letztens auch im Kinderprogramm morgens aus Versehen eine halbe Stunde Halloween, weil es durch irgendeine Verspätung im Nachtprogramm ist der dann so nach 6 Uhr morgens und der kam dann irgendwo einfach mitten im Kinderfernsehen, fing auf einmal Halloween an und sie haben es erst nach einer halben Stunde gemerkt.
Ja, Halloween ist echt nicht so schlimm.
Naja, wenn du Kind bist, ja, du bekommst so ein Typ mit so einer Maske an. Ja, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass du da auch schon die Stimmung scary findest als Kind. Ja. Anyways, nicht so schlimm. Ich würde sagen, war eine nette Runde. Wir müssen jetzt, wir versprechen, wir versuchen echt jetzt das öfter mal zu machen. Der eigentlich ist nur der Tristan schuld, weil der ist irgendwie, hat gedacht, er muss um die halbe Welt und ich kann ja nicht immer nur mit dem Carsten.
Ja, ich meine, es wird wahrscheinlich
mit Flugzeugträgern.
Es wird wahrscheinlich durch diese Deckungsgleichheit, ich hatte das ja versucht zu verschleiern, das wäre meine Freundin gewesen, dann hat der Carsten es ja dummerweise so ein bisschen gespoilert, dass ich mit Carsten in Amerika war und er so reagiert hat auf den Film Raum. Von daher ist nicht allein meine Schuld.
Ja, ich, man hat es ist leider, habt ihr das nicht geschafft, das zu verbergen, euren kleinen Ehekrach. In diesem Sinne, schaut euch unbedingt Warcraft an, ihr werdet begeistert sein, es ist echt einer der besten Filme, die ich je gesehen habe.
Ich hatte mir ein dreiminütiges Comedy-Programm zu The Huntsman und The Ice Queen zurechtgelegt.
Ich das ist auch, aber das sehr ist schade übrigens.
Jetzt. Das absolut
jetzt. Spaß dir auf fürs nächste
ja,
Mal.
Ja, schade.
Spaß dir auf. Bis denn.
Ja, tschüssi, ne?
Tschüssi.
Tschüss.
Tschüss.